Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und ja, das Willkommen zurück geht erstmal auch an mich, denn ich war weg. Ich war 2 Monate jetzt im Ausland, ich war in Südamerika unterwegs, genauer genommen in Peru und in Kolumbien. 9 Wochen waren es, wenn man ganz präzise sein möchte. Ich hatte eine wunderbare Zeit, ich habe sehr viel gesehen, ich habe sehr viel Neues gelernt und möchte diese Erfahrung natürlich auch mit euch teilen. Und ich glaube, das Medium Podcast bietet sich gerade für Reiseerlebnisse perfekt an. Ich habe ja in der Zeit auch geblockt, als ich unten war, habe aber auch schnell gemerkt, dass gerade wenn ich mich jetzt so ans Podcasten gewöhnt habe, der Umstieg dann wieder hin zum Schreiben schon eigenartig ist, weil man immer denkt, ach, ich könnte es jetzt einfach auch erzählen, dann wäre es so viel weniger Arbeit. Auf der anderen Seite verursacht so ein Podcast natürlich nochmal eine andere technische Anforderung. Ich war ein bisschen, vielleicht war ich auch einfach zu eitel, um das mit dem Handy einzusprechen, das kann sein, ich habe mich da aber auch nicht weiter informiert davor. Und ja, und auch alles Richtung Technik dann mitnehmen, also schon irgendwie einen Laptop mitnehmen wollte ich nicht, denn das ist auf so einer Reise eine wunderbare Gelegenheit, beklaut zu werden oder das Ding geht einfach nur kaputt, man ist ja viel unterwegs und auch dann mal vielleicht in Gegenden, die nicht super sicher sind und ja, das war mir nichts, deswegen habe ich ganz klassisch geblockt, auch wenn ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ungefähr so für so ein paar Freunde und meine Familie blogge, da war ich dann auch wieder enttäuscht und habe den Blog irgendwann, glaube ich, in Kolumbien so ein bisschen eingestampft, aber gerade, wie gesagt, Reisepodcast ist ein großes Ding, ich durfte ein paar Mal im Aufwachen-Podcast Hörerkommentare abgeben und konnte dort so ein bisschen dann meine Eindrücke schildern, hab die jetzt auch nochmal vorab nochmal genutzt, um nochmal reinzuhören, was habe ich da eigentlich so erlebt, was habe ich eigentlich so gedacht. Und danke auch nochmal an Thilo und Stefan, dass ihr dieses Format des Audiokommentars, also des Hörerkommentars in eurem Podcast auch etabliert habt. Gerade halt in so einer Situation, wo ich dann selbst nicht auf meinen eigenen Podcast zugreifen kann, aber einfach nur ein, ja, ich sag's mal so böse, ein Ventil oder Behälter brauche, wo ich meine Gedanken einfach reingeben kann, war das wunderbar. Ich hoffe, das haben auch ein paar andere gehört. Und deswegen werde ich jetzt in der heutigen Folge euch meine Reiseerlebnisse zumindest grob zusammenfassen. Ich habe mich dazu entschieden, 2 Folgen zu machen. Einfach weil, ja, ach, man kann dann irgendwie nie allem gerecht werden. Das geht vermutlich nie so richtig. Aber ich werde mich jetzt einfach dahin entscheiden, dass ich heute Peru mache, zu weiten Teilen. Und in der nächsten Folge dann Kolumbien. Bevor wir dahin gehen und bevor ich euch von meiner Reise erzähle, gibt es aber erstmal ein paar Podcast-News. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht gewesen, dass meine vorproduzierten Folgen, ich hatte ja für im Februar und für den März jeweils 1 Folge vorproduziert, eigentlich veröffentliche ich ja 2 wöchentlich, jetzt auf der Reise war klar, dass das wird sowieso nichts, aber zumindest 1 Folge pro Monat wollte ich dann doch zumindest am Start haben. Und die sind überraschend gut angekommen, obwohl ich sie natürlich aufgrund der Entfernung und auch der geistigen Distanz, ja dann, die ich schon zwischen dazu hatte, eigentlich gar nicht wirklich bewerben konnte. Gerade die 1 Folge Thomas Laschig vom Volksverpetzer, die wurde sehr gut angenommen, hat viele Aufrufe gehabt, war ich sehr froh drüber. Der Volksverpetzer hat das auch nochmal geteilt. Danke auch nochmal an der Stelle. Und die letzte Folge vom 18. März, die war ja nun wirklich eher so mehr schlecht als recht irgendwie so zusammengewürfelt. Ich habe das wirklich immer nur als, ich hatte das Interview, was ich glaube ich schon 1 oder 2 Monate davor aufgenommen hatte, so auf Halde gehalten für den Fall, dass ich einfach eine gute, bereits fertige Folge eigentlich hatte, wo ich nur anmoderieren muss. Dann habe ich jetzt aber noch nicht mal das Anmoderieren geschafft, bevor ich die Folge veröffentlicht habe. Also, naja, Pustekuchen, aber ich glaube trotzdem, dass die Folge wurde auf jeden Fall auch gehört und da bin ich sehr froh drüber. Vielen Dank an alle, die sich diese ein bisschen lieblos einfach so dahingeklatschte Folge trotzdem angehört haben. Und ja, auch noch wichtige Podcast-News. Bei mir gibt es privater Art große Umwälzungen. Naja, so groß ist es jetzt auch nicht, jetzt übertreibe ich, aber wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass ich SPD-Mitglied bin. Ich muss jetzt allerdings sagen, SPD-Mitglied war. Ich habe, glaube ich, auch schon erzählt von meinem etwas ambivalenten Verhältnis zu dieser Partei. Ich bin bereits einmal eingetreten 2013, um gegen die GroKo zu stimmen. Nicht mit sonderlich viel Erfolg. Bin 2 Jahre später wieder ausgetreten. Und bin ja jetzt dann Ende, na wann war die Wahl? Na, Anfang 2018 bin ich etwa wieder eingetreten, weil ja dann wieder dieselbe Debatte losging. Oh, gehen wir jetzt in eine GroKo? Und das war eigentlich eine Blaupause der Ereignisse vor dann damals 5 Jahren. Es hat sich wenig geändert bei den Argumenten für die GroKo. Es haben sich tatsächlich auch noch nicht mal die Köpfe geändert. Es waren dieselben Leute mit denselben Sprüchen, die da ankamen. Und ich war ja schon wieder auf dem Level, dass ich dachte, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, diesen ganzen Erneuerungsgedöns glaube ich den eh nicht. Und wenn sich ein Olaf Scholz in die Tagesthemen setzt und sagt, naja, wir brauchen schon echt jetzt nochmal die Erneuerung der SPD im, naja, ist halt irgendwie immer noch derselbe Hanse, der da vorne steht. Und eine Erneuerung wirkt dann doch ein bisschen unglaubwürdig, wenn man noch nicht mal bereit ist, sich von führenden Köpfen zu trennen oder auch mal größere politische Ideen dann auch mal über Bord zu schmeißen. Nun habe ich mir gedacht, okay, ich bin schon mal ausgetreten, jetzt können die aber eigentlich mal austreten. Und habe ein bisschen provozierend dem Parteivorstand eine E-Mail geschrieben. Diese E-Mail hatte den Inhalt, dass ich auch Mitglied von der Partei Die Partei bin. Das stimmt auch, das war jetzt keine Finte oder das war jetzt kein Blödsinn, den ich da geschrieben habe. Ich war schon vor einiger Zeit Mitglied von der Partei Die Partei. Und habe darauf hingewiesen, dass das doch wahrscheinlich mit dem Parteiengesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Und tatsächlich, ja, es war nicht in Einklang zu bringen. Es kam eine E-Mail zurück mit dem Hinweis, naja, also Doppelmitgliedschaften gehen echt gar nicht. Und da müsstest du dich jetzt schon entscheiden. Und bitte teil uns doch mit, ob du weiter noch Mitglied der SPD sein möchtest. Ich habe dann daraufhin diesen Vorgang bei Twitter veröffentlicht. Martin Sonneborn hat dann sogar mein Tweet geteilt. Das war mit der schönste Tag meines gesamten Lebens bis jetzt. Und das Ganze bekam eine gewisse Dynamik dann jetzt noch, da war ich schon auf der Reise, dann einen Brief bekam, den mir mein Mitwohner zugeschickt hat, also dann abfotografiert und zugeschickt hatte, wo dann auch nochmal drin stand, ja, Herr Gäbler, wir haben gehört, Sie sind Mitglied von der Partei Die Partei, das geht nicht, wenn Sie nicht innerhalb von 2 Wochen uns mitteilen, dass Sie aus der Partei Die Partei ausgetreten sind, dann gilt das als Ausschluss als Austritt aus der SPD. Also man hat es so hingedreht, dass ich nicht, also dass ich selber aussteige sozusagen, weil ich mich ja weigere, nicht mehr Mitglied von der Partei, Die Partei zu sein. Und ja, ich bin damit offiziell aus der SPD geschmissen worden und ich bin darauf, um ehrlich zu sein, ein bisschen stolz. Ich glaube auch, dass sich das im weiteren Lebenslauf immer gut bemerkbar macht, bei jeder Bewerbung nochmal oder in den Lebenslauf nochmal zu schreiben, dass man ja damals aus der SPD geschmissen wurde. Und ja, also jetzt mal die Satire-Fassade beiseite. Das ist schon irgendwie bitter, wenn man es in einer Partei nicht schafft, einen Thilo Sarrazin auszuschließen, aber dann die Doppelmitgliedschaft unweigerlich zum Ausschluss führt. Die einzigen beiden Parteien, die kein Problem mit Doppelmitgliedschaften haben, sind übrigens die Partei, also die Partei und die Piraten. Bei den Piraten sind auch Doppelmitgliedschaften möglich. Ich glaube, auch dort gibt es dann Abstufungen. Also ich glaube, es wird schwierig, Ziele von den Piraten mit der AfD zu vereinen. Aber man hat sich dort für eine tolerantere Maßnahme ausgesprochen. Und ja, ich habe auch innerhalb von ehemaligen SPD-Lern für meine Aktion nicht sonderlich viel Verständnis bekommen. Das habe ich auch nicht erwartet. Das ist auch wahrscheinlich in deren Position als überzeugte Parteimitglieder natürlich schwierig. Aber ich sehe schon genau dieses, man darf nicht in einer anderen Partei sein, schon so ein bisschen kritisch, weil so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Da schließlich gar genug Schnittmengen und die Parteien sind nicht mehr so unterschiedlich voneinander, wie sie es vielleicht früher noch mal waren. Also ich sag mal, früher war es vielleicht wirklich überhaupt nicht möglich, die CDU und die SPD gleichzeitig irgendwie gut zu finden. Das ist heutzutage nach viel zu vielen Jahren GroKo absolut drin. Man kann auch konservativ und grün sein, man kann auch sehr, sehr, sehr wertekonservativ und trotzdem Linkspartei wählen. Also da sind ja die Grenzen inzwischen sehr viel offener, was das angeht. Und man müsste eigentlich doch mal drüber nachdenken, ob nicht Mitgliedschaften auch doppelter Art von der Partei möglich sind. Aber ich glaube, die SPD hat zurzeit andere Probleme, wenn man sich anschaut. Das war jetzt total crazy, wenn du so im Ausland bist und dann schaust du dir dann politische Ereignisse in deinem Heimatland oder in deinem Heimatkontinent an. Und irgendwie wirkt das alles total nah, weil man kennt ja die Akteure und ich informiere mich täglich politisch über irgendwas. Aber andererseits ist man auch 12.000 Kilometer weg und hat im alltäglichen Leben dann wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Und die Leute, mit denen man sich unterhält, denken dann wirklich auch dann über andere Sachen nach als über Urheberrechtsreform oder Paragraph, oh, jetzt weiß ich den Paragraphen nicht mehr, aber der Abtreibungsparagraph, der auch von der SPD mit einem ziemlich komischen Kompromiss dann auch irgendwie so durchgeschummelt wurde. Es gibt den, ich glaube, Nico Semtrott hat es gesagt, die SPD versteht es wie keine andere Partei, gegen die Sachen auf der Straße zu demonstrieren, die sie im Parlament oder im Kabinett selbst beschlossen hat. Und das wäre auch mein Standpunkt zu dieser, also das ist eigentlich alles, was man sagen muss zu dieser Urheberrechtsreform. Katharina Barley hat den Vorsitz in den Verhandlungen gehabt. Sie hätte jederzeit auf den Koalitionsvertrag pochen können und sagen, nein, wir haben das hier so festgelegt. Ich habe hier den Vorsitz, ich habe die Verhandlungsführung. Das heißt, wenn ihr das trotzdem möchtet, dann, liebe Frau Merkel, bitte, bitte setzen Sie sich dann aber auch mit ihrer Kanzlermacht dann in aller Deutlichkeit durch. Man hätte es ja aber auch auf einen Streit ankommen lassen können. Ich glaube, das hätte auch vielen SPD-Wählern oder ehemaligen SPD-Wählern oder sagen wir mal Menschen, die schon tendenziell sich vorstellen könnten, sowas wie die SPD zu wählen, genau denen wäre so eine Handlung, glaube ich, sehr wichtig gewesen, dass man wirklich das Gefühl bekommt, hier geht es wieder um einen Sachverhalt, um den auch dann gekämpft wird und wo dann auch Ärger in Kauf genommen wird. Aber man hat sich halt wieder für den Weg entschieden, den man schon so häufig gegangen ist. Man macht es dann halt einfach irgendwie mit und hofft, dass es irgendwie durchgeht. Aber ja, man macht sich wahrscheinlich auch gerade für eine junge Generation absolut unwählbar und vor allem wahnsinnig unglaubwürdig. Denn ja, sie hat es, wie gesagt, selber federführend mitgeschrieben. Sie hat es dann aber im Europaparlament abgelehnt. Also schon diesen Move fand ich ziemlich einfach nicht glaubwürdig. Denn sich dafür abfeiern, dass man ein Gesetz, das man selber entworfen hat, ablehnt im Parlament, wo man aber eh wusste, wir haben hier so eine dicke Mehrheit, wir können jetzt hier auch mal alle geschlossen dagegen stimmen. Ja, das kann einem einfach keiner abkaufen. Und ganz ehrlich, also an alle Sozen auch da draußen, die zuhören, ihr tut mir ein bisschen leid. Denn ich weiß, ich aus meiner Sicht, selbst wenn ich jetzt ganz positiv optimistisch mir die Sache angucke, wüsste ich nicht, wie ich das jetzt am Stand verkaufen soll. Also wie ich das erklären soll, dass danach jemand sagt, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, na gut, dann wähle ich jetzt trotzdem die SPD. Es ist leider doch so, dass nichts passiert. Die Partei macht wirklich genau so weiter, wie sie es die letzten Jahre getan hat. Hat sich dazu aber noch ein geiles Debattencamp davor gegönnt und kann jetzt zumindest ein bisschen so tun, als hätten sie ja neuen Input bekommen. Also sorry, aber so ein Debattencamp, das bringt halt nur was, wenn man es regelmäßig macht. Und zwar häufig und mit jungen, frischen Leuten. So ein einmaliges Politik-Happening. Sorry, das ist mir einfach ein bisschen zu billig. Aber ich bin jetzt ja eh raus. Wie gesagt, nochmal danke an alle Sozialdemokraten da draußen, die immer noch nicht die Hoffnung aufgeben, obwohl ich inzwischen euch echt sagen muss, ich kann euch tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, wie ihr wirklich immer noch denkt und hofft, dass sich dort irgendwas bewegt, denn tut mir leid, es bewegt sich einfach gar nichts. So, ihr hört jetzt hier schon so ein bisschen Blätter rascheln, das liegt nämlich daran, weil ich gerade meinen Kontoauszug durchgehe. Und zwar habe ich nämlich tatsächlich eine Spende bekommen. Jetzt finde ich aber das betreffende Blatt nicht mehr. Ich glaube, ich würde den Namen auch einfach gar nicht nennen. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann datenschutzrechtlich aussieht. Aber ich habe tatsächlich eine Spende bekommen von einem SPD-Mitglied, stand extra nochmal im Überweisungsbetreff drin. Das war auch schon im Januar. Da war ich das allerdings dann schon weg. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an denjenigen. Ich hoffe, er hört zu. Auch nochmal Thema Spenden. Dieser Podcast kostet Geld. Nicht viel, aber er kostet Geld. Ich freue mich sehr, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet. Ihr könnt das gerne bei PayPal tun. Ihr könnt mir auch einfach was überweisen. Alle Infos dazu findet ihr auf respublicapodcast.de. Besucht mich natürlich auch gerne auf Twitter. Besucht mich auf Instagram. Und teilt diese Episoden in der Welt. Gut, ansonsten habe ich noch eine Mitteilung. Und zwar wird es bald einen neuen Podcast geben. Der Respublika-Podcast bleibt natürlich erhalten, keine Sorge. Aber wer die Folge 10 gehört hat, das ist ja die Schreib mir das Lied vom Tod-Folge, wo ich zusammen mit meinem guten Freund Johannes Musikstücke analysiert habe, sowohl klassischer Art als auch populärer Art. Also wir hatten ein Stück von Bowie dabei, eins von Queen und dann noch zwei klassische Werke, die alle gemeinsam hatten, dass die Komponisten, als sie das geschrieben haben, schon kurz vorm Sterben oder schon im Sterben lagen oder zumindest kurz davor waren. Der Podcast ist so gut angekommen und hat auch vor allem mir und Johannes so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt beschlossen haben, dieses Format outzusourcen. Das heißt, wir werden es nicht weiter im Respublika-Podcast integrieren, sondern wir werden ein eigenes Format starten. Der Name steht auch schon, Zweifach Nerds. Das ist tatsächlich ein Zitat auch von Johannes, hat er im Podcast live gesagt, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass ich bei ihm so besonders finde, dass er sowohl klassisch als auch aber populärwissenschaftlich wahnsinnig gebildet ist und das auch nicht unbedingt dem Klischee entspricht. Also gerade klassische Musiknerds sind da noch häufig wirklich nur klassische Musiknerds und können mit anderer Musik dann nicht so viel anfangen. Zweifach Nerds ist, wie gesagt, jetzt schon als Titel gesetzt und der Aufnahmetermin steht auch schon. Wir nehmen Anfang Mai unsere erste Folge auf. Die wird dann noch ein bisschen geschnitten und bearbeitet natürlich, aber ich will jetzt auch keinen festen Termin nennen, denn ansonsten komme ich irgendwie in Teufelsküche, zumal ich im Mai auch echt viele Sachen zu tun habe. Aber gerechnet damit, dass wir so Mitte Mai einen neuen Podcast haben, auf den ich mich sehr freue, wo ich natürlich auch euch alle bitte, ihn zu hören und genauso fleißig weiterzuteilen wie den Respublika-Podcast. So, aber kommen wir jetzt nun zum eigentlichen Thema unserer heutigen Sitzung. Und zwar geht es um Peru. Ich muss erstmal, glaube ich, erzählen, wie ich überhaupt zum Reisen gekommen bin oder warum ich so gerne einfach nur mir den Rucksack umschnalle und drauf losfahre. Das allererste Mal wirklich mit Rucksack gereist bin ich nach dem Abi. Das waren aber noch nur so 2 Wochen. Das war eher so ein bisschen, es war eigentlich dann eher so ein Urlaub. Und da bin ich durch Italien gereist, 2 Wochen. Da aber noch sehr, noch wirklich eher mich verhalten, als würde ich halt im Urlaub sein. Also ganz viel Geld irgendwie ausgegeben und Urlaub gemacht im klassischen Sinne mit an den Strand legen und das ganze Programm. Und dann bin ich ungefähr ein Jahr später, das war im September 2014, aufgebrochen zu einer sehr langen und sehr großen Reise. Ich war mit einem guten Freund und später auch mit meiner damaligen Freundin unterwegs. Ein halbes Jahr insgesamt war ich weg. Ich habe in den USA angefangen, habe mich einen Monat durch die USA gearbeitet. Dann war ich 1,5 Monate in Mexiko, beziehungsweise waren wir 1,5 Monate in Mexiko. Und dann 3 Wochen auf Kuba. Und dann sind wir nach Kolumbien geflogen. Wir hatten eigentlich dann noch so um die 3 Monate Zeit und ich dachte, naja gut, jetzt können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen was von Südamerika anschauen, vielleicht noch nach Peru weiterreisen, aber Pustekuchen, denn Kolumbien war so schön und so einnehmend, dass wir tatsächlich 3 volle Monate in diesem Land verbracht haben damals, davon auch einen Monat komplett in Bogota gearbeitet, also schon auf viel Zeit dann gestreckt. Das passiert generell relativ schnell beim Reisen, weil man ja auch sehr viel, sehr kurz irgendwo nur ist, also man kommt in der Stadt an und hat muss eigentlich schon nach 2-3 Tagen weiter, weil will man ja noch dahin und dann irgendwann ist die Zeit auch so ein bisschen enger. Also gerade nach 3 Wochen Kuba waren, wo wir eigentlich so jeden zweiten, dritten Tag irgendwie den Ort gewechselt haben, waren wir da alle so froh, einfach mal so einen Monat am selben Ort zu sein. Wir haben im Hostel gearbeitet. Also deswegen kannte ich Kolumbien halt schon echt gut und gerade Kolumbien hat mich damals völlig von den Socken gehauen. Es ist ein irre schönes Land mit wahnsinnig freundlichen, netten Menschen. Dazu hören wir aber in der nächsten Folge nochmal ausführlicher mehr. Und damals war das dann das Ding, dass ich nach 3 Monaten dann auch wieder zurückgeflogen bin. Mein Kumpel ist dann noch in Venezuela gewesen. Es war noch eine Zeit, wo man noch, glaube ich, noch in Venezuela überhaupt noch sein konnte. Ich glaube, inzwischen ist die Situation schon sehr ernst, so wie ich es mitbekommen habe jetzt auch. Und jetzt war so nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder die Möglichkeit da, sich nochmal für einen kurzen Zeitraum zu verabschieden. Das Geld hat zu der Zeit gestimmt und ich hatte irgendwie die Zeit, das ist so halb war, also ich habe mein Semester so ein bisschen gekürzt aus freien Stücken und dann auch die letzten 2 Wochen einfach dann nicht mehr da gewesen. Ist ja aber auch das Schöne an der Uni, dass man dass einem das auch egal sein kann und auch keiner irgendwie dann Stress macht wegen sowas. Ich war jetzt also in Peru die meiste Zeit. Also insgesamt war ich jetzt 9 Wochen unterwegs. Das ist also ein bisschen mehr als 2 Monate. Also im Vergleich zu meiner großen Reise mit einem halben Jahr natürlich doch sehr wenig. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, mir einfach Peru nochmal anzugucken. Denn das war auch eins der Länder, wo ich sehr viel Schönes drüber gehört habe und wo ich auch damals vor 4 Jahren eben nicht mal die Zeit hatte, es mir anzugucken. So gesehen war das jetzt einfach nur eine glückliche Fügung. Und von diesen 9 Wochen war ich circa 6 Wochen in Peru und dann nochmal 3 Wochen in Kolumbien. Hab meiner Freundin, die dann auch noch nachgekommen ist, nochmal so meine Highlights gezeigt, die ich damals erlebt habe und die ich auch gerne mit ihr noch teilen wollte, denn Kolumbien ist wirklich einfach sauschön. Gut, aber kommen wir jetzt zu Peru. Ich habe einfach erstmal ein paar harte Fakten recherchiert. Und das Schöne ist ja, ich habe ja aus der Zeit geblockt, das heißt, ich kann jetzt einfach nur... gehe jetzt einfach immer so ein bisschen auch durch meinen Blog durch und habe dadurch eine sehr gute Übersicht, was ich eigentlich gemacht habe und wie ungefähr die Abfolge war. Aber wie gesagt, gehen wir erstmal ein paar Sachen durch, die ich jetzt in der Wikipedia einfach nur abgeschrieben habe. Peru ist das drittgrößte Land in Südamerika. Und die Flächeneinteilung sieht folgendermaßen aus. Wenn man an Peru denkt, ist, glaube ich, so der erste, was man im Kopf hat, irgendwas mit Bergen und irgendwas mit Anden. Tatsächlich nehmen auch die Anden, also die Sierra auch genannt, 28% der Fläche Perus aus. Dann gibt es noch 12%, das ist Küstenregion, also da, wo zum Beispiel auch Lima liegt. Ne? Lima liegt direkt am Meer. Und dann kann man sich einfach zusammenrechnen, dass ja dann noch 60% fehlen. Und ich kann überraschen, das ist tatsächlich dann alles Selva, also Regenwald. Mehr als die Hälfte des Landes ist nur Regenwald und der ist auch weitestgehend unerschlossen. Denn im Regenwald, das ist, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich da war, es ist kein Gebiet, wo sich Menschen aufhalten sollten, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, oder zumindest kein Mitteleuropäer. Eigentlich gibt die Natur mehrmals deutliche Hinweise, dass hier die Natur vorherrscht und nicht der Mensch und die Natur derartig unbändig ist, dass ein Leben im Regenwald zumindest dieser westlichen zivilisierten Form nicht möglich ist. Und tatsächlich machen mich solche Erfahrungen oder einfach dieses Wissen, dass jetzt, wenn du im Regenwald bist und dann in irgendeine Richtung guckst und aber weißt, jetzt kommt hier hunderte Kilometer nichts außer Regenwald, da ist kein Mensch, da sind vielleicht indigene Völker noch irgendwo zu finden, teilweise auch indigene Völker, die keinen Zugang zur Zivilisation haben und auch noch nie hatten. Und irgendwie finde ich es dann noch angenehm, dass man, auch wenn wir zwar mal hören, der Regenwald wird abgeholzt, wie blöde, man doch nur weiß, okay, da ist echt noch richtig viel da und auch richtig viel, was wir noch nicht wissen. Umso schlimmer ist natürlich, dass das, was wir noch da haben, ja auch in wahnsinniger Härte und Geschwindigkeit abgeholzt wird. Einfach, ich verweise da nochmal auf Bolsonaro in Brasilien, der auch gerade jetzt angekündigt hat, da nochmal deutlich mehr Investoren oder deutlich investorenfreundlicher zu sein, was das angeht. Und das ist in Peru noch ein bisschen entspannter, denn Peru versucht zumindest mehr und mehr doch Naturschutzgebiete einzurichten. Ist vor allem, was die Indigenen und den Schutz der indigenen Völker angeht, ein Vorreiter in Südamerika. Es war zum Beispiel auch das erste Land, was die Sprache Quechua als Amtssprache aufgenommen hat. Das ist die alte Sprache der Inka. Peru hat 31 Millionen Einwohner. Die Tendenz ist leicht steigend. Auch schon da kann man aber erkennen, dass die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung international auch in Peru, auch vor Peru nicht Halt macht. Auch dort gibt es schon leichten Bevölkerungsrückgang. Die Gesellschaft ist zwar noch sehr hart religiös, also ich glaube 76% sind katholisch, 14% sind evangelisch. Gerade mal 0,5% sind Mitglieder einer indigenen Religionsgruppe, wenn man die überhaupt als eigene Religion fassen kann. Also wie gesagt, 90% sind christlich und das christliche Weltbild dringt dann doch schon in weiten Teilen durch. Also selbst auch Leute meiner Generation, die studieren und Englisch sprechen und wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, die sind gar nicht genauso modern drauf wie jetzt der Durchschnittsmensch aus Europa. Auch die sind dann immer noch richtig hart religiös und gerade auch ist auch kein Sex vor der Ehe, wird dann auch noch echt durchgezogen manchmal in den Ländern. Fand ich dann auch immer wieder krass. Die andere indigene Sprache, die auch noch gesprochen wird, ist Aymara. Aymara ist ebenfalls eine Indianersprache, die vorwiegend um den Titicacasee beheimatet ist. Der Titicacasee ist der größte beschiffbare See der Welt. Er ist allerdings leider, wie ich auch festgestellt habe, als ich jetzt dort war, auch einer der verschmutztesten Seen der Welt. Aber wollen wir doch direkt mal anfangen. Ich gehe jetzt einfach hier chronologisch meinen Reiseablauf durch. Das Ganze beginnt natürlich mit einem Flug. Ich bin über London und dann über New York nach Lima geflogen, also drei Flugzeuge, die ich bestiegen habe. So klimaökologisch mäßig ist das natürlich total für den Arsch, das weiß ich auch. Und ich habe zumindest so ein bisschen Abbitte jetzt geleistet, als ich meine Flüge über Atmosphäre kompensiert habe. Also das wird zwar auch immer heftig kritisiert, auch nicht ganz so unrecht, weil sich so ein bisschen wie so ein Ablass anfühlt. Also ich zahle halt Geld und kann danach irgendwie mein Gewissen beruhigen. Mein Geld wird dann in nachhaltige Projekte gesteckt, die in anderen Regionen der Welt dafür dann aber sorgen sollen, dass CO2 eingespart werden kann. Also ich unterstütze jetzt halt mit meinem Geld den Bau von Öfen, die aus Ernteabfällen Energie gewinnen, in Indien. Also klingt nicht schlecht, aber die 6 Tonnen CO2, die ich insgesamt rausgeblasen habe, die sind natürlich da und sind jetzt auch nicht mehr wegzubekommen. Das ist aber generell sowieso so ein Problem, was ich festgestellt habe beim Reisen. Es gibt keine, keine andere Möglichkeit, sauber auf einen anderen Kontinent zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich auf so einen Dieseldampfer zu setzen und dann 3 Wochen über den Ozean zu schippern, ob man da wirklich die bessere Alternative, also ökologische Art wählt. Und auf jeden Fall wählt man halt eine sehr, sehr langsame Form der Fortbewegung. Man müsste also eigentlich, wenn man es klimaökologisch straight durchzieht, sagen, man darf halt einfach nicht auf einen anderen Kontinent fliegen. Beziehungsweise man muss halt generell sein Reiseverhalten komplett auf Bahn, vielleicht noch Bus oder Elektroauto umsteigen, wenn man wirklich keinen Fußabdruck hinterlassen möchte. Als ich angekommen bin, fiel mir erstmal auch wieder auf, wie schmutzig die Luft ist. Also generell in südamerikanischen Großstädten. Lima ist sowieso so eine Wucht, hat, ich glaube, irgendwie 8 oder 9 Millionen Einwohner. Also ein Viertel des gesamten Landes lebt einfach nur in Lima und Umgebung. Lima ist eine wahnsinnig laute, lärmige, große Stadt. In vielen Teilen auch dann sehr unsicher. Also gibt viele Ecken, wo du auf gar keinen Fall reingehen solltest. Auf gar keinen Fall als Gringo und selbst als Südamerikaner. Also selbst ein Südamerikaner geht da auch nicht rein, ein Peruaner dann erst recht nicht. Ich bin angekommen, hatte ein ganz nettes Hostel, was sich größtenteils so selbst verwaltet hat. Das erlebt man auf solchen Reisen sehr häufig, dass es so Hostels gibt, wo es dann zwar einen Besitzer gibt, einen Chef, aber der eigentlich nicht viel da ist. Also der hat halt dann irgendwie so seine paar Volunteers, die da ankommen und sagen, ey, ich möchte hier ganz gerne ein paar Wochen wohnen, habt ihr was zu tun? Und dafür kriegt man halt dann Kost und Logis erlassen. Also es ist so eine klassische Methode, um auf der Reise, wenn man lange unterwegs ist, einfach sein Budget ein bisschen einzudämmen, weil man gibt da natürlich sehr wenig Geld nur noch aus. Und wie gesagt, nach langen Reisen freut man sich auch einfach sehr, mal für längere Zeit an einem Ort zu sein. Ich weiß auch noch, wie ich am Flughafen gelandet bin, so ins Taxi gestiegen bin und einfach schon dieser Geruch wieder in der Nase war. Also das ist so eine ganz komische Mischung so aus Motorenöl, also einfach Abgasen von diesen ganzen alten Autos, die aneinander rumfahren. Und was auch noch sehr penetrant ist, was man immer wieder riecht, ist verbranntes Plastik. Also generell das Müllproblem wird einem in Südamerika oder vielleicht sogar generell im Ausland, außerhalb von Europa, von der westlichen Welt nochmal richtig deutlich, denn die Länder haben nicht so gute Möglichkeiten, an ihren Müll so schön zu verstecken, wie wir das tun. Und sie haben auch keine Möglichkeiten, ihren Müll zu exportieren, wie es ja auch in Europa dann gerne getan wird. Das heißt, es ist immer so ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite ist das Umweltbewusstsein dort in Südamerika sehr viel schlechter. Also es gibt dann einfach keinen Mülleimer in der Stadt und teilweise erwischst du dich dann damit, dass du wirklich über eine halbe Stunde lang dein Plastikmüll mit dir rumträgst und einfach halt nur einen Mülleimer möchtest, wo du das reinmachst und du findest keinen. Und dann kommst du in die ganz blöde Situation, dass du dann auch siehst, okay, aber hier ist jetzt so ein Müllberg, wo halt Leute ihr Zeug abgelassen haben. Was mache ich denn jetzt? Lege ich es einfach dazu oder lasse ich das jetzt sein? Also, und man sich aber auch irgendwie blöd vorkommt, wenn man jetzt weiterhin seinen Müll irgendwo durch die Gegend trägt, weil es ist halt natürlich dann in diesen kleinsten Mengen dann eh egal. Also die eine Cola-Dose, die macht es dann auch nicht mehr aus. Aber das eigene Gewissen ist natürlich auch nicht wirklich beruhigt. Und man geht auch sehr schnell dazu über, sein Plastikmüll einfach zu verbrennen. Also der Klassiker ist auch immer auf dem Land, wird es halt einfach verbrannt oder wird irgendwo verbuddelt. Hauptsache, er ist irgendwie weg. Wie gesagt, Lima, ich hatte schon erzählt, die Stadt ist eine ziemliche Wucht. Und ich wohne in der Großstadt, ich bin ja Berliner und hatte nicht so die große Lust, jetzt weiterhin Zeit in der Großstadt zu verbringen. Zumal diese wirkliche Magie Südamerikas auch selten in diesen großen Städten zu finden ist. Die sind meistens, ja, wie gesagt, eben sehr laut, sehr groß und dann auch eben sehr schmutzig, wie bereits ja erwähnt. Zum Spanisch generell. Ich spreche selber nicht wirklich Spanisch. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich gar keins spreche, weil irgendwie kann ich mich verständigen. Aber ich habe es nie gelernt. Ich hatte jetzt nie einen Kurs. Ich habe mir nie wirklich ein Grammatikbuch angeguckt. Ich habe so ein bisschen mal mit einer App gelernt, sodass man so zumindest die klassischen Hilfsverben einmal drauf bekommt und so ein paar Grundvokabeln. Aber tatsächlich ist Spanisch eine Sprache, wo man einfach schon von der generellen Kulturprägung in Europa ja irgendwie manchmal was mitbekommen hat. Es gibt viele Wörter, die man sich einfach übersetzen kann oder wo man zumindest sehr schnell drauf kommt, wie es dann auf Spanisch heißt. Englisch ist in Südamerika nicht sonderlich gut verbreitet. Man spricht allgemein auch ungern Englisch, was ich auch völlig nachvollziehen kann, wenn man sich überlegt, dass eigentlich der komplette Kontinent Spanisch spricht, bis auf Brasilien, wo man Portugiesisch spricht, obwohl man auch da wohl mit Spanisch ziemlich gut zurechtkommt, wurde mir gesagt, weil es können dann viele Spanisch und auch viele Spanisch sprechende Menschen können sich relativ leicht, zumindest grundlegend, das Brasilianisch erschließen. Aber die Sprache, also Portugiesisch und Spanisch, sind dann doch nochmal ganz schön unterschiedlich. Das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Es klingt auch wirklich sehr, sehr anders. Also es liest sich relativ ähnlich. So beim Lesen verstehe ich dann auch einiges, aber gesprochen ist es dann nochmal echt nochmal ein ganz schöner Unterschied. Deswegen, also mein Spanisch war immer auf so einem Level, dass ich mich, also die grundlegenden Sachen habe ich irgendwie hingekriegt. Also wo ist denn das und wie viel kostet das denn hier? Und also so essen gehen und bestellen, das war super, da war ich Profi. Aber alles, was darüber hinausging, war dann schon eher schwieriger. Aber auch im Laufe der Reise habe ich gemerkt, so, also immer zum Beispiel mit Taxifahrern konnte ich mich irgendwie immer unterhalten, auf eine ganz komische Weise. Und es hat dann immer so viel Smalltalk gereicht. Also ich konnte erzählen, was ich so gemacht habe, was ich studiere, wo ich jetzt noch so hinfahre oder wo ich herkomme. Und habe dann auch immer das meiste verstanden. Aber eine wirkliche Konversation im Sinne von, dass ich wirklich alles verstehe und mir ganz sicher bin, dass das und das gerade die Frage war, ist dann eher nicht so der Fall. Also ich glaube, ich weiß, das kannst du ja selber nicht so richtig sagen, aber es wird sicherlich viele Konversationen gegeben haben, wo ich eine Frage beantwortet habe und die aber überhaupt nicht gestellt wurde, aber dann hat derjenige etwas anderes über mich erfahren. Dazu kommt ja auch noch, dass die Dialekte dann auch sehr unterschiedlich sein können. Also ich erinnere mich noch, als ich auf Kuba war, wird ein grauenvolles Spanisch gesprochen. Das ist sehr undankbar, wenn man es gerade lernt, denn es ist wahnsinnig schnell, es wird genuschelt bis zum geht nicht mehr. Und in Kuba bist du mit Englisch wirklich komplett angearscht. Da spricht keiner Englisch und möchte auch keiner Englisch sprechen. Ja, nun gut. Wie gesagt, ich bin immer noch in Lima, jetzt in meiner Erzählung. Und ich weiß, als ich in Lima war, habe ich zum ersten Mal von der Fridays for Future Bewegung mitbekommen und habe mich dann natürlich auch wieder so ein bisschen schlecht gefühlt, denn es ist eigentlich genau die Bewegung, auf die ich meine ganze Jugend- oder Erwachsenenzeit immer gewartet habe. Also es war, ich habe mir jetzt halt gedacht, es muss doch irgendwann mal der Aufschrei kommen, gerade aus unserer Generation, die ja dann eben genau diesen vollen Klimawandel dann abbekommt. Also wer irgendwie in Weise ist in 20, 30 Jahren vermutlich tot, der sieht natürlich bestimmten Entwicklungen ein bisschen entspannter entgegen, als jetzt unsere Generation es tut. Aber ja, dann ist natürlich dieser schöne Gegensatz da, dass ich gerade 6 Tonnen CO2 rausgeblasen habe, als ich hier hingeflogen bin. Und wir alle, die ganzen Traveler, die in so einem Hostel ja dann verbringen, ja auch schon eher, ich sag mal, dem linksliberalen Milieu zuzuordnen sind, ja dann sehr weltoffen sind, tolerant. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass dieses ganze Gereise, wofür unsere Generation auch so berühmt, berüchtigt ist, auch schon daher kommt, dass wir halt oder auch schon auf jeden Fall auch der Effekt ist, dass wir halt eben so weltoffen, so tolerant sind und bestimmte Neigungen halt in unserer Generation eigentlich nicht sonderlich viel Anklang finden. Und ich fürchte auch, dass gerade dieses, also gerade das Fliegen, auch das Weiterreisen auch ein Privileg ist, wovon sich viele nur sehr, sehr ungerne trennen werden, also ich eingeschlossen. Aber ja, wir müssen es natürlich so knallhart sagen, das Fliegen ist halt ein riesiger Faktor dabei. Und wie gesagt, ich habe 3 Flugzeuge bestiegen. Ja. Das meiste CO2 ballern wir halt eben bei Start und Landung raus. Da wird halt der meiste Kraftstoff verbraucht. Also so ein längerer Flug ist manchmal dann überraschend, also hat dann überraschend weniger Schadstoffe ausgestoßen als so ein kurzer Flug. Deswegen, man kann eigentlich halt nur beten, dass wir irgendwann in nächster Zeit eine Möglichkeit erfinden, die es uns möglich macht, grün zu fliegen, ohne CO2-Ausstoß. Und bis es halt noch nicht so weit ist, werde auch ich auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr fliegen. Und das ist dann, eventuell muss ich dann auch irgendeinen Urlaub verzichten oder ich muss dann eine umständliche und lange und viel teurere Verbindung mit der Bahn nehmen, aber das ist schon wichtig, glaube ich. Ja, das war dann auch so komisch, weil man sitzt irgendwie in Südamerika und auf einmal stehen dann Leute in Deutschland auf und protestieren für Klimaschutz. Also ich fand das total toll. Bin allerdings dann auch sehr schnell aus Lima geflohen, denn wie gesagt, so richtig richtig toll fand ich die Stadt nicht. Es gab dann auch ein Erlebnis, dass ich dann in einer Nacht überhaupt nicht schlafen konnte, weil direkt neben dem Hostel, wo ich war, ein Techno-Club aufgemacht hat. an einem Donnerstagabend, also jetzt eigentlich nicht so der klassische Partytag. Und Magic Santiago hat da aufgelegt. Ich kannte ihn auch noch nicht. Es war auch eigentlich auch ganz stabiler Techno. Ich war da ganz zufrieden und hätte mich an sich auch in der Musik nicht gestört. Und mit Kopfhörern ist dann eh alles kein Problem. Und Techno aus der Ferne kenne ich auch von Festivals. Da kann ich eigentlich ganz gut zu pennen. Aber was das Problem war, dass die Alarmanlagen der umstehenden Autos immer angegangen sind. Und zwar wirklich im 2-Minuten-Takt. Und wenn du halt dann, ja, also du drehst halt echt irgendwann durch. Also das ist wieder so ein, für mich war das so ein klassisches Südamerika-Beispiel. So, da ist halt irgendwie ein Club und da ist fette Mucke und ja, die Alarmanlagen gehen los. Es kann keiner pennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Nachbarschaft da eine gute Nacht gehabt hat. Aber nein, es steht natürlich auch keiner auf und parkt sein Auto um. Wohin, warum denn auch? Weil vielleicht sind diejenigen dann auch gar nicht da oder was auch immer. Und zumal es ja auch so heiß ist in Lima, ist ja auch eigentlich immer alles offen. Also die ganze Baustruktur der Gebäude dort ist sehr, ist generell offen. Man hat eigentlich nie wirklich einen komplett luftabgeschlossenen Raum. Und dementsprechend ist natürlich dann auch so ein piependes, lärmendes Auto auf der Straße besonders laut und fühlt sich wirklich an, als würde man direkt daneben stehen. Das war also ein guter Grund, Lima den Rücken zu kehren. Ich habe dann allerdings einen großen Fehler gemacht und bin nach Huacachina gefahren. Huacachina ist eine Oase in der Wüste. Ich war davon noch nie in der Wüste gewesen und wollte mir das eigentlich ganz gerne mal angucken. Ich wusste allerdings nicht, wie touristisch diese Oase in der Wüste ausgebaut ist. Ich bin davor zwar noch gewarnt worden, war dann aber doch ganz schön entsetzt, wie es dort zugeht. Und ich war auch noch an einem Wochenende da, also es war wahnsinnig voll. Und die schöne Wüste, ja, also habe ich dann auch gemerkt, wird irgendwann dann doch überraschend langweilig, denn es ist dann doch unterm Strich einfach nur sehr viel Sand. Die Oase selber ist eigentlich total hübsch und wird bestimmt auch mal früher total toll und nett gewesen sein, aber jetzt ist es halt leider zu einer Touristenattraktion verkommen und es baden viel zu viele Menschen in einem viel zu kleinen See. Es gibt viel zu viele Hostels und Hotels direkt nebenan, die dann auch überraschend teuer sind. Also die sind wirklich einmal um die Oase rumgebaut worden. Und die einzige wirkliche Attraktion in dieser Wüste ist dann, dass man Sandboard fahren kann. Also man schneidet sich ein Surfbrett um und gleitet einmal diese Wüstenhänge runter. Das habe ich überlegt zu machen, war dann aber doch einfach zu faul. Und dann kann man sich zwar noch mit so einem fetten Jeep durch die Wüste karren lassen, aber da habe ich dann richtig gesehen, wie auf dem Sandboden dann diese Rußpartikel dann auch, also richtig zu sehen waren, dass wirklich so eine kleine, dünne, schwarze Schicht über dem Sand lag. Und das war dann eigentlich auch nochmal ein Grund, sich das nicht zu geben. Ich habe dann im billigsten Hostel der Stadt, also dieses Ortes, eingecheckt und war der einzige Gast, was so ein bisschen deprimierend war. Ich bin ja alleine gereist und kann eigentlich generell das nur jedem empfehlen, alleine zu reisen. Es hat sehr viele Vorteile, die es mit sich bringt. Einem alleine schon, dass man machen und tun kann, was man möchte. Es ist vollkommen egal. Keiner hindert dich daran, irgendwo anders hinzugehen, wenn es dir an einem Ort nicht gefällt. Und es ist natürlich so ein bisschen eine Typsache. Ich bin tatsächlich gerne alleine und habe auch nie so ein Problem damit gehabt, mir dann neue Leute zu suchen, mit denen ich dann irgendwie was mache. Oder wenn sich da eben nichts ergibt, dann mache ich halt eben einfach Sachen alleine. Und gerade einfach durch Städte laufen, sich Sachen angucken, ist alleine dann doch ein bisschen entspannter. So, ich war ein halbes Jahr mit zwei Leuten zusammenreisen und hatte mich sehr danach gesehnt, jetzt mal eine Reise alleine zu unternehmen. Denn man muss halt dann immer auf den warten und auf der. Das ist, also ist ja auch völlig okay, man wartet ja dann genauso auch auf mich, aber fand ich dann doch sehr angenehm, einfach so eine Reise komplett ohne Begleitung auf mich zu nehmen. Denn man hat natürlich ein Freiheitslevel, was dir so überhaupt nicht niemals geboten werden kann. Ich habe mich dann nach Huacachina, nachdem ich dort irgendwie einen Tag in diesem Hostel dann rumgehangen habe und ich habe, glaube ich, meinen vorwiegend viel Blog dann dort geschrieben, habe ich mich entschieden, weiterzuziehen und dann bin ich in Arequipa gelandet. Arequipa ist eine Stadt direkt schon nah an den Anden dran. Es ist schon ziemlich gebirgig, ist auch schon deutlich höher und auch vor allem deutlich kühler. Aber die richtig dicken Anden kamen dann erst ein bisschen später. Arequipa ist eine alte spanische Kolonialstadt. Und da gibt's einen schönen, interessanten Fun-Fact historischer Art. Die Stadt wird auch gerne die Weiße Stadt genannt, oder La Ciudad Blanca. Und das gibt zwei Gründe, warum die so heißt. Die eine, ich sag mal, die etwas schönere Erklärung ist die, dass das Arequipa aus Lavastein gebaut worden ist, aus weißen Steinen gefertigt wurde, zumindest diese alte historische Innenstadt, und deswegen dann einfach weiß ist und dementsprechend auch so genannt wurde. Es gibt allerdings halt noch einen Grund, und der ist vermutlich auch der historisch korrektere, denn Arequipa hat war, wie gesagt, eine Festungsstadt, eine Residenzstadt der Spanier, und sie war bis weit ins 19. Jahrhundert lediglich der weißen Oberschicht, also der Kolonialschicht, vorenthalten. Peruaner durften dort also nicht rein, Ureinwohner sowieso nicht, und dementsprechend hieß die Stadt auch schon damals immer im Volksmund die weiße Stadt. Und das ist leider so ein Grundproblem eigentlich, wenn man sich mit südamerikanischer beziehungsweise mit peruanischer Geschichte beschäftigt. Die Peruaner sind ja so gesehen die direkten Nachfahren der Inka. Die Inka, die ein sehr großes Reich beherrscht haben, bis ins 15. Jahrhundert rein, bis sie dann von den Spaniern einfach platt gemacht worden sind. Und die gesamte Geschichte dieses Kontinents ist durchtränkt von übelstem Rassismus, von Pogromen, man muss von Völkermorden sprechen. Und wir kommen später noch detaillierter zu Inka-Geschichte, aber ich habe dann doch teilweise ganz schön geschluckt, mit was für einer Selbstverständlichkeit man als europäischer Siedler dorthin gegangen ist und davon ausging, dass das natürlich jetzt alles einem selbst gehört und man überhaupt keinen Respekt für diese Vorgängerkulturen dort hatte und eigentlich überhaupt keinerlei Anstand und keinerlei Gefühl dafür, also noch nicht mal aus so einer historischen Sicht, dass man vielleicht einfach bestimmte Sachen erhalten hat für die Nachwelt oder sich vielleicht noch mal aufgeschrieben oder aufgezeichnet hat, dass man jetzt in der heutigen Zeit auch noch mal nachvollziehen kann, wie eigentlich die Geschichte ablief, bevor die weißen Siedler gekommen sind. Naja, auf jeden Fall, das war Arequipa. Ich habe dann in der Stadt auch überraschend viel Zeit verbracht und einfach halt nur mit so im Hostel Zeit, also im Hostel irgendwie rumsitzen mit Leuten, also Leute kennenlernen. Und dann war ich aber noch wandern. Ich war im Colca Canyon unterwegs. Es ist tatsächlich der zweitgrößte Canyon der Welt tatsächlich. Der berühmteste Canyon ist ja dann der Grand Canyon in den USA. Der allerdings tatsächlich da in der internationalen Statistik ziemlich abfällt. Der Colca Canyon geht wirklich wahnsinnig tief runter und Wandern dort war eine irre Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich in so einem richtig, richtig beschissenen kleinen Local-Bus da hingefahren bin von Arequipa, der war spottbillig. Und Local-Busse sind dann immer wahnsinnig unbequem, aber man muss auch sagen, dass man dann natürlich auch die interessantesten Erfahrungen macht, oder ich sag mal die authentischsten Erfahrungen. Das war mir allerdings ein bisschen zu authentisch. Der Bus fuhr über Nacht und mit dem einen Typen, mit dem ich zusammen gewandert bin, Fabio aus Freiburg, herzlichen Gruß an der Stelle, falls du zuhörst. Der hat mir noch erzählt, dass er halt direkt vor zwei Typen saß, die ganze Nacht über eine Bluetooth-Box der Mucke gehört haben oder YouTube-Videos, glaube ich, geschaut haben. Und das ist für Peruaner oder generell für Südamerikaner echt okay. Also die Grenzen von dem, was man der Öffentlichkeit also bringen kann, sind sehr weit gesetzt. Und man muss es schon echt übertreiben, dass man die Leute dort so auf die Palme bringt, dass sie was sagen. Also halt nachts in einem vollbesetzten Bus laut Mucke hören, ist okay. Also es stört bestimmt auch Leute dort, aber sie würden es dir nicht sagen, weil es dort der öffentliche Raum ist und man mit öffentlichem Raum einfach nochmal ganz anders umgegangen wird, als wir das so kennen. Und ich saß ganz vorne, das war für meine Beinfreiheit nicht sonderlich förderlich, weil ich habe mich hingesetzt und meine Knie haben direkt an die Wand des Busses angesetzt. Also es war ein ziemliches Geschuckel und meine Knie sind dann immer auch so gegen diese Stahlwand gestoßen. Also es war nicht super bequem. Ich habe auch nicht sehr viel geschlafen und dazu hält so ein Localbus ja wirklich dann in jedem kleinen, wirklich letzten Dreckskaff und lässt nochmal Leute ein- und aussteigen. Dementsprechend wurde es halt direkt an meiner Stelle immer sehr voll, dann wieder weniger, dann wieder sehr voll, dann quetschen sich irgendwelche Leute rein. Und ich weiß noch, dass ich einmal aufgewacht bin, weil mir der Zopf einer Peruanerin so ins Gesicht baumelte und ich dann irgendwie ihre Haare im Mund hatte, was ziemlich eklig war. Aber na gut, dann nach irgendwie ein paar Stunden und davon nicht sehr viel Schlaf sind wir angekommen, haben eine dreitägige Wanderung gemacht. einmal komplett runter in den Canyon zum Fluss. Es war gerade Regenzeit, also der Bach war ganz schön, der Fluss war ganz schön hat sich ganz schön was angestaut. Und dann einmal wieder hoch und wir haben, glaube ich, 2 Nächte dort verbracht. War eine krasse Wanderung. Sowieso, wer auf Berge steht und Bergpanoramen mag, der sollte sich auf jeden Fall mal Peru angucken, denn also ich habe selten so schöne Berge gesehen wie dort in diesem Land. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und eine Sache habe ich noch ausgelassen in Arequipa, das war schon davor. Ich war beim Fußball. Ich habe mir ein Fußballspiel angeguckt. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil gerade wer Fußball mag und sich immer jetzt weniger um den Sport interessiert, sondern einfach nur um das Zwischenmenschliche oder einfach halt nur für den Kulturfußball, sag ich mal, oder das Kulturelle beim Fußball, der sollte sich wirklich mal in Südamerika ins Stadion setzen, denn man wird sehr viele Unterschiede zum deutschen und europäischen Fußball feststellen. Es ist sehr viel emotionaler, es geht sehr viel mehr ab. Der Fußball ist taktisch natürlich nicht so hoch wie dann jetzt in Deutschland oder in Europa generell, aber also Leidenschaft stimmt da auf jeden Fall. Da wird halt wirklich in jeden Zweikampf reingegrätscht und auch sehr übertrieben teilweise. Ich hatte das große Glück, dass ich in Arequipa dem FCB Melba zugucken konnte, wie er in der Qualifikation zur Copa Libertadores, das ist so die südamerikanische Champions League, gegen einen chilenischen Club angetreten ist, gegen Universidad de Santiago, glaube ich. Es ist auch ein Hauptstadtclub. Chile hat somit eine der besten Ligen in Südamerika. Universidad ist auch als absoluter Favorit in dieses Spiel gestartet, hat dann aber einen ziemlich schlechten, also einfach wirklich ein schlechtes Spiel hingelegt. Melba ist dann zu Beginn der zweiten Hälfte die Führung geglückt und haben irgendwie es geschafft, dieses 1-0 dann über die Ziellinie zu bringen. Das Rückspiel habe ich dann aus der Ferne mitgekriegt, haben sie, glaube ich, unentschieden gespielt, also sind damit qualifiziert und herzlichen Glückwunsch nochmal, denn der FCB Melba ist, glaube ich, nicht unbedingt bekannt als die peruanische Perle des Fußballs. Beim Fußballspiel selbst fand ich es sehr interessant, dass ich meinen Gürtel zum Beispiel nicht reinnehmen durfte. Also ich stand dann an der Kontrolle und dann meinte der Typ halt zu mir, nee, hier, dein Gürtel, den musst du draußen lassen. Ich habe ihn gefragt, warum. Dann hat er so nachgemacht, wie jemand mit einer Peitsche auf jemanden draufschlägt. Also ich konnte mir vorstellen, was sonst manchmal mit Gürteln passiert hier in Stadien. Ich habe den Gürtel abgemacht und habe ihn um den Stadionzaun rumgewickelt. Das war auch, wurde mir auch gesagt, was ich ihn später abholen kann. Ich habe ihn natürlich dann beim Rausgehen vergessen, war ja klar. Die Fans sind wahnsinnig emotional. Ich stand, weil ich sonst keine Karten mehr bekommen habe, direkt im chilenischen Block. Bin dann auch ein paar Mal so dezent zurückgewichen, als dann die peruanische Polizei einfach schon mal provisorisch so in die Menge reingeknüppelt hat. Und dann ist natürlich das Spiel verloren wurde, bin ich auch ein paar Minuten früher dann gegangen, also ich habe den Schlusspfiff dann nicht mehr direkt mitbekommen. Wurde mir auch dann von der Chilenin geraten, hier, nee, geh mal jetzt lieber weg hier, das könnte jetzt eventuell unangenehm werden und da willst du aber nicht blöd im Weg stehen. Man muss dazu halt sagen, dass die Chilenen generell in Südamerika nicht so beliebt sind und das geht tatsächlich zurück auf einen Krieg, der zwischen 1930 und 1932 stattgefunden hat oder zumindest in dieser Zeit zwischen Chile und Peru. Peru hat damals Gebiete im Süden des Landes an Peru verloren und man ist aus historischen Gründen sagen, ja, der Krieg liegt auch schon fast 100 Jahre zurück, ist man halt immer noch total pissig auf die blöden Chilenen und gerade Arequipa war, was auch sehr südlich liegt, eins, ich glaube, vielleicht sogar das Zentrum des Widerstandes gegen die Chilenen damals. Und dementsprechend war auch die Stimmung in der Stadt schon ganz schön aufgeheizt. Also es gab dann herrliche Szenen direkt am Marktplatz, wo dann eine Polizeiwand sich aufstellt, um ein Café und ein Restaurant abzuschirmen, wo sich chilenische Fans versammelt haben, die dann auch in typischer Art die Peruaner provoziert haben. Was ich aber total spannend fand, dass die ganze Atmosphäre ist bei sowas immer sehr locker. Also selbst die Polizisten sind bei sowas echt locker. Da sind da Leute mit ihren Kindern dabei und beschimpfen halt die blöden Chilenen. Und man hat nie das Gefühl, es könnte jetzt hier wirklich gefährlich werden. Tatsächlich fanden die Leute es einfach nur mega witzig, dass dann so ein Gringo mit in der Menge steht und versucht, diese Sprechchöre irgendwie nachzusingen, die da von sich geben. Und es ist wirklich ein Family-Event. Also Fußball hat einen irren Kulturfaktor dort in diesen Ländern. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich mit irgendwelchen Leuten über Fußball geredet habe. Also das ist somit das erste Thema, was halt kommt, so wenn du halt, wenn dann jemand hört, oh, du bist aus Deutschland, ach krass, weil dann kommt erstmal Pizarro, der ist immer noch Nationalheld dort, dementsprechend kennt man auch Werder Bremen sehr gut und Bayern ja sowieso. In Kolumbien wird dich natürlich jeder auf Bayern München und James ansprechen, der gerade dort spielt. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Fußball mit Fußball gar nichts anfangen können oder das vielleicht sogar ablehnen. Und da kann ich auch diese, also gerade in der kommerziellen Kritik, das komplett nachvollziehen. Und das sind auch die Sachen, die mich am Fußball zunehmend ankotzen. Aber gerade in Südamerika, wo man auch mal merkt, was für ein verbindendes Element es dabei gibt, dass ich mich halt dann mit irgendeinem Menschen von der anderen Seite der Welt über peruanische Fußballspiele unterhalten kann. Ne? Also Jefferson Fafan wäre dann auch so ein Beispiel, der bei Schalke ja sehr lange gespielt hat. Ich glaube, Guerrero ist ja Franzose, aber also es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar andere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Und da bin ich dann auch immer überrascht, wie gut sich dann ein Peruaner teilweise mit der deutschen Bundesliga auskennt. Das ist das wird man beim Reisen auch mal richtig bewusst, so gerade in Südamerika, wie wichtig Fußball ist. Also wie wichtig den Menschen dieser Sport ist und wie viel er dann doch auch verbindet. Das war toll. Ich kann jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen sagen, weil es mir auch danach ich war dann, glaube ich, so 2 Wochen Reisen auch schon aufgefallen ist. Ich hatte ja noch so Kolumbien im Kopf. Also ich hatte auch so ein bisschen eigentlich sowas wie Kolumbien erwartet. Also in Kolumbien hast du es halt sofort, dass du auf der Straße rumläufst und dich haben in 10 Minuten 3 Leute angelabert und du hättest mit denen jetzt was trinken gehen können. Einfach so. Und also das hätte aber auch ein Kolumbianer passieren können. Man zieht natürlich jetzt Gringo nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann auf sich. Aber der Klassische ist halt, dass halt irgendjemand ankommt und dich halt fragt, so, ey, wo kommst du her? Where are you from? Ah, Alemannia, Alemannia. Ah, wie geht's? Ha, ha, ha. Das ist halt sowieso so läuft eigentlich so das klassische Straßengespräch immer in Kolumbien ab. Und es war in Peru tatsächlich nicht so. Also die Leute waren sehr viel zurückhaltender, sehr viel distanzierter und das liegt natürlich auch daran, dass ich halt nicht so gut Spanisch spreche, aber man kommt auch nicht so schnell in so eine spontane Konversation rein. Also, viele empfinden auch Kolumbien als ein bisschen aufdringlich. So, das kenne ich auch. Es gibt auch manchmal Situationen, wo du einfach keinen Bock hast, von irgendwelchen Leuten angelabert zu werden und einfach dein Ding machen möchtest. In Peru passiert dir das wirklich seltener. Also auch schon die ganzen Marktschreier auf irgendwelchen Plätzen, die halt dann dastehen und dir irgendwie das Menü halt unter die Nase halten, dass du halt in das Restaurant reinkommst. In Arequipa und Peru reicht es völlig aus, wenn du einmal Nö sagst und dann gehen die weg und alles ist gut. Du musst in Kolumbien das dann schon ein paar Mal auch dann energisch steigernd wiederholen, damit du auch dann wirklich in Ruhe gelassen wirst. Und eine Situation hatte ich, die fand ich sehr witzig, dass ich in Kolumbien immer die Erfahrung gemacht habe, wenn ich den Leuten sage oder so ein bisschen entschuldigend, so, ja, sorry, mein Spanisch ist leider echt schlecht, dass dann direkt so kommt, nein, du sprichst mega gutes Spanisch, super geil, wo hast du das gelernt, voll krass, dass du jetzt Spanisch mit dir sprichst. Und in Peru wird dann einfach nur so freundlich genickt, so, ja, das ist echt scheiße, dein Spanisch. Also man ist da einfach sehr ehrlich, sehr trocken. Aber natürlich auch dementsprechend ein bisschen ehrlicher zu dir. Also auch wenn es da wirklich nur eine Landesgrenze ist, die dazwischen liegt, ich finde es dann doch krass, wie dann so die kulturellen Unterschiede auch solcher Art dann auf einmal im auffallen. Ich bin, nachdem ich dann eine Woche insgesamt in Arequipa war, ein bisschen länger sogar, bin ich weiter nach Puno gefahren. Puno ist eine Stadt, die liegt direkt am Titicacasee. Ich glaube, die Stadt liegt so auf ca. 3500 Meter Höhe. Das war auf jeden Fall die höchstgelegene Stadt, in der ich war. Und kann auch sagen, dass man ab der Höhe schon das deutlich merkt. Also ich hab mir, glaube ich, in der ersten Nacht richtig Sorgen gemacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt gesundheitlich, weil ich so im Bett liege und mein Herz halt so richtig schlägt, also richtig doll schlägt. Und ich schon wirklich dachte, oh Gott, ich habe mir sonst was geholt oder ich muss echt mal dringend zum Arzt. Und dann halt immer klar, das liegt halt an der Höhe. Gar kein Wunder. Also immer, wenn ich die Treppe im Hostel hochgelaufen bin, war ich dann auch schon ganz schön erschöpft, als ich oben war und habe wirklich heftig nach Atem gerungen. So 5 Stockwerke dann hoch ist auf der Höhe, ist also auf dieser mit dieser Luftkonzentration dann echt eine Herausforderung. Puno selber ist leider echt hässlich, muss ich so sagen. Ich will natürlich jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist nicht unbedingt eine hübsche Stadt im Sinne, dass sie besonders viel Sehenswürdigkeiten hätte, geschweige denn eine wirklich intakte historische Altstadt. Und Der Titicacasee, der ist tatsächlich wunderschön. Das ist der größte beschiffbare Süßwassersee der Welt. Ich weiß nicht, wie viel größte er insgesamt ist, aber wahrscheinlich schon in den Top Ten. Er wird sich auch zu zwei Dritteln, glaube ich, gehört zum peruanischen Gebiet und ein Drittel davon ist bolivianisches Gebiet. Die Grenze verläuft also auch genau über dem See. Aber der See ist tatsächlich auch einer der verschmutztesten Seen der Welt. Also so schlimm, dass, glaube ich, die Trinkwassergewinnung schon nicht mehr sonderlich gut funktioniert. Und der Fischfang ist eigentlich fast komplett tot. Da ist einfach nichts mehr. Und baden gehen wird einem auch nicht unbedingt empfohlen, was aber auch daran liegt, dass es echt kalt ist. Und dann, man muss da schon, dann muss das schon echt wollen, dass man da schwimmt. Die Verschmutzung des Sees kommt vorwiegend daher, dass das ganze Gebirge drumherum sehr viele Minen immer hatte, also besonders Gold und vor allem sehr viele Silberminen. Und diese Minen haben über Jahrzehnte ihre Abwässer völlig ungefiltert in diesen See gelassen. Und jetzt ist der See halt mit so vielen Schwermetallen einfach verseucht, dass auch ein, also dass ich, wenn ich es mir richtig gemerkt hatte, kann der See sich auch nicht mehr natürlich regenerieren. Es gibt da auch inzwischen zwar auch politisch jetzt schon so ein paar Bestrebungen, dass man da sich mal echt, dass man das Problem jetzt doch mal angeht. Es gibt sowohl halt von peruanischer als auch von bolivianischer Seite, aber schon da wird es halt dann schwierig. Ne? Es sind halt eben dann zwei Staaten, die sich in dem Punkt dann einig sein müssen. Und das ist ja generell, muss man generell zu dem ganzen Ökologie-Thema Ökologien wollte ich sagen, das zum ganzen Ökologie-Thema in Südamerika muss man das generell festhalten. Die Menschen haben dort einfach auch andere Probleme, also andere Alltagsprobleme und Probleme, die dann auch für diese Menschen sehr viel dringender sind, als sich jetzt um Umweltfragen Gedanken zu machen. Also ich glaube, bis man mal drüber nachdenkt, was jetzt eigentlich hier mit diesem Riesensee passieren soll, da gibt es aber noch viele andere Sachen, die für die Menschen erstmal gelöst werden müssen. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade ein Land wie Peru einfach noch echt in Teilen sehr, sehr arm ist. Also diese, ich glaube, man nennt es auch die extreme Armut, also wo Menschen dann wirklich ums Überleben kämpfen, die liegt halt immer noch so bei 16-17% in dem Land. Also 16-17% haben nicht mal im Ansatz so viel, dass sie irgendwie überleben, im Sinne von jetzt nicht gesellschaftlich überleben, sondern nur reines physisches Überleben. Also mit genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Also, und das ist natürlich nicht verwunderlich, dass sich dann nochmal Problemfälle in die Richtung verschieben. Was ich allerdings auch noch gehört habe über Puno, über die Stadt, in der ich da eingekehrt bin, das fand ich sehr interessant, dass Puno auch so einen gewissen Ruf hat im Rest des Landes, dass es als eine sehr korrupte Stadt wahrgenommen wird, denn es gibt immer noch sehr viele Minen in der Region, die allerdings illegal betrieben werden. Und dementsprechend gibt es wohl auch noch viel Geldwäsche dort in der Stadt. Und es erklärt tatsächlich auch so ein bisschen eine Besonderheit meines Hostels, die ich dort beobachtet habe. Mein Hostel bestand, glaube ich, zu 2 bis 3 Stockwerken aus Hostel, also die Etagen waren da mit Zimmern bestückt. Und dann war im 4., 5. Stockwerk völlig unvermittelt eine riesige Saunalandschaft, die so aussah, als wäre sie noch nie wirklich benutzt worden. Sie war auch auf jeden Fall nicht in Betrieb, also die ganzen Kabinen waren offen, wurden nicht beheizt und es wirkte halt so, als hätte man sich das ganze Ding irgendwie hingebaut und dann irgendwie selber nicht so richtig gewusst, was man damit machen möchte. Und als ich das einem Peruaner erzählt habe, meinte der so, naja, das klingt so ein bisschen nach Geldwäsche. Also man hat halt irgendwie Geld über gehabt und hat sich halt dann einfach mal schnell eine Saunalandschaft hingesetzt, obwohl man sie eigentlich nicht wirklich braucht. Also so ein bisschen komisch und dazu war Karneval in der Stadt, was eigentlich total schön ist, also die Kostüme sich da anzugucken und die Musik, aber ich bin echt überhaupt kein Fan von so Straßenvolksfesten und gerade südamerikanische Volksfeste sind dann wirklich sehr lärmig und extrem man muss dann auch damit rechnen, dass man aber weggeschubst wird von irgendwelchen Leuten. Man geht dort ein bisschen ruppiger dann einfach zur Sache. Und dazu, das ist so ein peruanisches Ding auch wieder, ist was dort sehr beliebt ist, mit so Schaumsprühpistolen sich gegenseitig abzuschießen. Also das sind halt so große, wie so Spraydosen, wo halt dann Schaum rauskommt. Und der ganze Hauptplatz, also das im Zentrum der Stadt, wo ich dann vorwiegend mich bewegt habe, war voll mit Kindern und Jugendlichen, die sich mit diesen Schaumpistolen halt gegenseitig abgespritzt haben. Und dann halt wirklich da stehen, komplett eingedeckt sind in Schaum, das aber super witzig finden und dann natürlich aber auch witzig finden, halt einen Gringo jetzt wieder mit einzusprühen. Fand ich dann nicht immer so witzig und einmal kam so ein kleines Kind halt dann zu mir und so psch, und sprüht mich da voll und ich habe noch die Eltern kurz angeguckt, so, ist das jetzt euer Ernst? Ist halt Karneval. Dementsprechend war mein Hostel auch wahnsinnig teuer, also ich hatte in Puno selber nicht so wirklich die tolle Zeit. Wo ich aber wirklich eine sehr schöne Zeit hatte, war meine Tour, die ich gemacht habe. Ich bin mit einem Boot auf zwei Inseln gefahren, auf dem Titicacasee. Die eine Insel ist die schwimmende Insel der sogenannten Urus. Die Urus sind ein alter Indianerstamm, die sich auf ihre schwimmenden Inseln immer dann zurückgezogen haben, wenn ihnen irgendein Unheil gedroht hat. Also wenn sie schon wussten, da in der Ferne marschieren gerade die Inka auf uns zu, dann verpissen wir uns jetzt alle mal und setzen uns auf unsere Schilfinseln und schwimmen einfach auf den See raus. Die Inkas haben waren zwar in vielerlei Hinsicht sehr, sehr geschickt, gerade technologisch allerdings mit Schiffen hatten sie sich nie sonderlich viel beschäftigt. Und die Urus haben es tatsächlich dadurch geschafft, über Jahrhunderte völlig, sich völlig aus dem modernen Leben rauszuhalten. Inzwischen leben sie tatsächlich nur noch auf ihren Inseln und haben und leben vom Tourismus. Das heißt, es fahren dort Boote hin, schauen sich an, wie diese Schilfinseln gebaut sind, schauen sich an, wie die Leute dort leben. Was so ein bisschen komisch war auch, weil man natürlich gemerkt hat, dass das hier alles eine völlige Inszenierung ist. Also ich fand es besonders witzig, als sich dann so ein kleines Mädchen dann zu uns ins Boot setzte, zu uns anderen Touris und dann halt in der jeweils anwesenden Sprache der Länder dann irgendein witziges Lied zu singen und dann halt eben auch mit Fantasiedeutsch dann einmal, ich glaube Hänschenklein hat sie gesungen oder Bruder Jakob, ich weiß nicht mehr genau, aber völlig monotoner Gesichtsausdruck, völlig monotone Stimme und danach halt Hut und halt irgendwie ein bisschen Kleingeld eingesammelt. War schon ziemlich schräg auf jeden Fall. Aber der Titicacasee an sich ist wahnsinnig schön. Also die Sicht dann von dort auf die umliegenden Berge und auf die umliegenden Städte ist irre schön. Und dann, wir haben noch einen Abspecher nach Amantani gemacht. Amantani ist eine Insel, wo auch noch 800 Familien leben, also in ganz traditioneller Weise. Und vor allem haben wir dann schönerweise bei den Familien wirklich nur als Gast gewohnt. Also wir konnten dort in einem von den Häusern dort schlafen. Ich hatte sogar ein eigenes Gästebett, beziehungsweise ein eigenes Gästezimmer sogar. Also so einen Luxus hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Und dann gab es auch noch abends für uns so ein kleines, eine kleine Party. Die war natürlich komplett durchinszeniert und man hat auch sehr deutlich gemerkt, dass man das jetzt halt uns zuliebe macht, aber also richtig Party-Stimmung kam jetzt da nicht auf. Also es gab eine Band, die dann Folklore-Tanzmusik gespielt hat und wir haben alle noch irgendwelche witzigen Ponchos umgehängt bekommen und uns lustige Mützen aufgesetzt und dann sahen wir fast schon aus wie die, bloß halt ein bisschen weißer. Und ja, haben auf jeden Fall das ist ein bisschen das Tanzbein geschwungen. Ich bin aber auch echt schnell ins Bett, weil ich saumüde war. Und vor allem auf dieser Insel, wenn man dann auch bis zur Spitze der Insel wandert, dann auch auf über 4000 Meter Höhe ist. Und das merkt man dann wirklich richtig doll. Also vor allem halt dann so in Kopfschmerzen am nächsten Morgen und alles. Deswegen, am nächsten Tag ging es dann zurück. Ich bin dann sehr schnell aus der Stadt geflohen. Und dazu hatte ich auch noch das Problem, dass mich meine Kreditkarte verabschiedet hatte in der Woche schon davor. Als die im Automat einfach stecken geblieben ist, was irgendwie bei südamerikanischen Geldautomaten häufiger mal passiert. Also ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es ist mir in Deutschland auch nie passiert, dass ich Geld irgendwo abgehoben habe und es kam nichts raus. Ich kenne auch niemanden, also ich kenne auch keinen Freund, Bekannten, was auch immer, dem das hier passiert ist. In Südamerika passiert dir aber sowas dann echt sehr schnell und ich weiß auch nicht immer, woran das liegt. Also ob die wirklich einfach schlechter gebaut sind dort, das ist irgendwie crazy. Naja, jedenfalls dann, meine Kreditkarte wurde dann gesperrt, obwohl ich der Tante, die ich da angerufen habe, vom internationalen Visa-Dienst extra dreimal gesagt habe, bitte die Karte nicht zu sperren. Sie hat sie natürlich trotzdem gesperrt. Und dann war ich erstmal Visa-kartenlos und habe mir dann über Western Union von meiner Freundin Geld schicken lassen. Das war dann auch schon da, das geht ja innerhalb von Minuten. Allerdings gab es in Puno, wie ich da draus bekommen habe, keine Western Union-Filiale. Und das würde ich tatsächlich noch kurz erzählen, weil das ist so ein klassisches Beispiel für Europäer, beziehungsweise Deutscher ist in Peru oder läuft in Südamerika rum und möchte eine Information haben. Und die Reaktion der Menschen ist halt, entweder gehst du dir total auf die Nerven und sie sagen dir einfach irgendwas, oder sie sind so freundlich zu dir, dass sie dich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie unverrichteter Dinge irgendwo hinschicken wollen. Also sagen sie, die ist da und da, und dann, ich bin anderthalb Stunden durch die Stadt gelaufen und war irgendwann fuchsteufelswild, weil ich dachte, ich drehe hier durch, das kann doch nicht sein, und der eine sagt mir das, der andere sagt mir das, und dann, ich bin, glaube ich, wirklich einmal komplett durch die gesamte Stadt gelaufen irgendwann, bis ich halt immer gemerkt habe, okay, es gibt hier einfach keine scheiß Western Union Filiale. Und dann ist es halt so, ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber es sind dann Momente, in meinem Blog habe ich es als europäische Arroganz beschrieben, weil es halt dann wirklich Momente sind, wo du echt denkst, so, das läuft schon irgendwie alles so ein bisschen strukturierter und ordentlicher hier bei uns in Europa. Und ja, das stimmt halt auch. Also gerade solche Sachen, oder ich sag mal sowieso einfache Infrastrukturregeln, also allein schon, dass Google Maps halt einfach dann nicht funktioniert in diesen Ländern, beziehungsweise der dann eben Orte anzeigt, die nur wirklich völlig abseits vom Schuss sind. Also auf technische Hilfsmittel und technische Gerätschaften sollte man sich in diesen Ländern wirklich einfach nicht verlassen. So vielleicht jetzt so in Hauptstädten oder in richtig großen Städten danach schon eher, aber die funktionieren halt einfach nicht. Also, oder funktionieren halt dann schon, man denkt, sie würden funktionieren, also man geht zu irgendeinem Laden und der wird einem auch dort angezeigt und man freut sich total, geil, jetzt habe ich es gefunden, und dann merkt man, okay, der Laden ist aber auf der anderen Seite der Straße oder der anderen Seite des Platzes, und das ist natürlich dann doppelt verwirrend, weil man eigentlich schon denkt, jetzt hat Google Maps doch mal funktioniert, und dann ist es aber eine totale Finte. Ja, das ist ein schönes Beispiel für Sachen, die dann einfach anders funktionieren und anders laufen, und naja. So, jetzt sind wir in Puno geografisch. Ich muss mal eben gucken. Ja, genau. Danach geht's nach Cusco. Cusco ist das kulturelle und touristische Zentrum von Peru. Und Cusco ist auch gleichzeitig die alte Hauptstadt des Inka-Reiches. Über die Inka wusste ich, bevor ich nach Peru gefahren bin, nichts. Und zwar wirklich gar nicht. Ich hatte keine Ahnung von der Kultur. Ich wusste, dass die halt die vorherrschende Hochkultur in Südamerika waren, bis dann die Spanier sie völlig vernichtet haben. Und Cusco war, wie gesagt, die alte Hauptstadt, die vier Hauptstraßen des Inka-Reiches sind dort zusammengelaufen, und an der großen Wegkreuzung hat man auch gesagt, hier liegt der Nabel der Welt, hier ist das Zentrum unseres Universums und unserer Welt. Die Inka hatten eine sehr naturgebundene Vorstellung von Religion und vom generellen vom Zustandekommen der Erde. Also es gibt die große Welt, oder zwar die Göttin der Mutter Erde, glaube ich, könnte man sagen, ist die Pachamama, die sich über den Gott der Unterwelt gelegt hat, und die Berge zum Beispiel werden immer als die Brüste der Pachamama auch bezeichnet in der alten Inka-Kultur. Und Cusco hat immer noch, kam mir zumindest so vor, immer noch ein bisschen ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll, aber es ist einer dieser Orte, wo man auch als Traveler merkt, dass man sehr viel länger bleibt, als man eigentlich mal gedacht hatte. Also das Hostel, in dem ich war, großer Dank da an Marlene, eine Freundin von mir, die mir dieses Hostel empfohlen hatte, was ein kleiner Familienbetrieb war, und der Mann, der dort gewohnt hat, ist dort früher aufgewachsen als Kind und hat es jetzt als Hostel umgebaut und wohnt da aber auch noch selber richtig und super günstig und dann auch eher so als große Hippie-Kommune eher angelegt. Also alle haben irgendwie füreinander gekocht und man war nicht einfach nur irgendwie ein Gast, man war dort Teil von einer Community und von einer Familie. Auch viele Leute im Hostel, die dort dann über Jahre dort wohnen, also dort richtig als ihren Hauptwohnsitz dann auch ansehen. Und schon da ist mir aufgefallen, als ich dann meinen ersten Tag dort war, hier sind teilweise halt Leute eben schon seit Jahren oder Monaten, und also einfach einer dieser Orte, der dich irgendwie einsaugt, oder auch ich glaube, eine Travelerin hat es mal als Black Hole auch einfach bezeichnet, also es saugt einfach irgendwie die Energie aus dir raus und du bleibst viel länger, als du eigentlich mal gedacht hattest. Die Altstadt ist wunderschön. Also auch wieder der klassische spanische Kolonialstil, Schachbrettmuster, aber ganz, ganz, ganz enge Gassen. Also du musst dich teilweise echt komisch verrenken, wenn du dort an den Gassen dann an jemand vorbeilaufen möchtest und gleichzeitig aber noch ein Auto durch diese einspurigen Straßen fährt. Das Hostel lag dann auch noch wirklich sehr zentral an der Innenstadtlage. Und Cusco ist, man muss es schon sagen, es ist extrem touristisch. Also es ist jetzt nicht ein, irgendwie ein abgeschiedener Ort, wo irgendwie keiner ist. Und es ist auch ein absolutes Fake-Leben. Also das Leben dort hat sehr wenig mit peruanischem Alltag zu tun. Außer halt mit den Leuten, die dort arbeiten in diesem Tourismus. Aber die Stadt hat schon einen gewissen, starken europäischen Einschlag, einfach dadurch, dass halt so viele Traveler auch immer da sind, auch viele, viele Leute aus Europa dann auch dort dauerhaft wohnen und leben und ihr ganzes Leben eigentlich danach ausgerichtet haben, nur noch in Cusco Zeit zu verbringen. Es gibt vegane Restaurants, es gibt welche Bio-Märkte, wo du dann Fairtrade-Packer-Wolle kaufen kannst. Also man merkt schon, das ganze Leben eigentlich richtet sich halt dort nach Bedürfnissen von der Touristen aus. Und nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, sich Cusco anzugucken, weil es ist einfach traumhaft schön und leider ist halt von der alten Inka-Stadt fast nichts mehr übrig geblieben. Also man war dann sogar ziemlich knallhart. Ich fasse jetzt aber mal im Schnelldurchlauf die Geschichte der Inka und beziehungsweise die Inka im Kampf gegen die Spanier zusammen. Als die Inka die Spanier überhaupt erst wahrgenommen hatten, war es eigentlich schon ein bisschen zu spät, weil man hatte komplett unterschätzt, wie gefährlich die Jungs sind. Die Inka hatten sie eigentlich noch sehr freundlich empfangen am Anfang. Das Inka-Reich war aber auch schon schwer geschädigt durch einen Bürgerkrieg, der zwischen zwei Thronfolgern ausgebrochen ist. Die Nachfolge wurde nicht richtig geklärt, beziehungsweise wurde vom Vorgänger eigentlich schon geklärt, aber die beiden Söhne haben sich nicht dran gehalten. Und dementsprechend war das Inka-Reich schon in einer ziemlich schweren Krise, als die Spanier dann dazu übergegangen sind, sich der Kunstschätze und des Goldes des Landes beim Gold des Landes einfach zu bedienen. Die Inka haben sich mit den Spaniern getroffen, zwar mit der kleinen spanischen Armee. Ich glaube, es waren noch nicht mal mehr als 200 Leute. Es waren 200 Spanier, standen so circa 10.000 Inkern gegenüber. Also eigentlich müsste das doch eine sichere Sache gewesen sein. Obwohl natürlich die Spanier technologisch weit überlegen waren. Also sie hatten Musketen, sie hatten überhaupt erstmal Eisenrüstung und Eisenwaffen generell. Die Inka konnten lediglich Bronze gewinnen zu der Zeit. Und man kann sich natürlich vorstellen, was für ein ungleicher Kampf das gewesen sein muss. Denn die Spanier hatten ihre Musketen halt dabei, die hatten ihre Kanonen dabei, die hatten auch noch Kampfhunde dabei und sie hatten allein schon Pferde dabei. Na, die Inka kannten keinerlei Nutztiere in diese Richtung. Sie sind alle Streckensitze zu Fuß gelaufen, sie sind sämtliche Materialien haben sie per Hand dann an die jeweiligen Orte gebracht. Also unglaublich zähes und starkes Volk. Und technologisch halt ungefähr auf dem Stand wie in Europa bestimmte Bronzekulturen, also vielleicht die alten Griechen oder auch die Römer in ihrer Frühphase. Und man kann sich etwa vorstellen, wie wahrscheinlich ein Inka einfach schon geguckt hat, als er zum ersten Mal so ein Pferd gesehen hat und dann auch noch mit so einem weißen Mann da oben drauf und der dann auch noch irgendwie schießt und auf einmal knallt. Und also, wie gesagt, der Kampf war nicht sonderlich gleich. Und muss man aber auch sagen, die Inka haben sich in dem Moment echt sehr billig kaufen lassen. Sie hätten vermutlich, wenn es zu dem offenen Kampf gekommen wäre, dann sehr stark gewonnen. Aber der Inka-König wollte sich dann erstmal mit den Spaniern treffen und lass mal ein bisschen reden miteinander. Und die Inka haben sich ziemlich verarschen lassen. Sie haben sich sogar bereit erklärt, ihre Waffen abzulegen und sind dann in einen Hinterhalt geraten. Der Inka-König wurde gefangen genommen. Und das war dann wohl mit auch die größte Geisel, die Spanier in diesem Krieg, oder nenne ich das der taktisch schlauste Move, den die Spanier überhaupt nur hätten bringen können. Denn der Inka-König war so heilig. Der Inka-König hat niemals Menschen direkt angeguckt. Er hat immer nur einen Vorhang vor seinem Auge, weil sonst sein Blick den einfachen Inka-Bauern halt sofort in Flammen setzen würde. Er ist nie barfuß, also er hatte immer ganz hohe Absätze an, weil seine Füße halt so mächtig waren, dass die Erde sonst gebebt hätte. Also man hatte einen Wahnsinnsrespekt vor dieser Kultfigur oder vor diesem König, und mit dem als Geisel war natürlich klar, dass niemals die Inka-Armee irgendwas gemacht hätte, um eventuell ihren Inka-König zu gefährden. Und infolgedessen mussten die Inka sämtliche Kunstschätze, also sämtliches Gold aus ihren Tempeln holen, um den Inka-König in Gold aufzuwiegen. Die Spanier haben kurz darauf dann auch noch so einen Marionetten-Inka-Herrscher eingesetzt, sind völlig ohne Widerstand in Cusco einmarschiert. Und dann ging es einige Jahre gut. Es gab einige, die sich schon angefangen haben, gewissermaßen damit zu arrangieren. Es brach dann allerdings auch noch ein Streit zwischen den Spaniern aus, also zwischen den einzelnen Herrschern dort. Und die Folge davon war ein sehr heftiger, sehr brutaler Bürgerkrieg, der dann von den Spaniern sowohl gegen die Spanier als aber auch gegen die gegen Teile der aufmüpfigen Urbevölkerung geführt worden sind. Und man hat, ich glaube im Jahr 1514, wenn ich es mir richtig notiert habe, gab es dann einen Kahlschlag und man hat sich dazu entschieden, Cusco dem Erdboden gleichzumachen. Also Cusco, die alte Stadt von Cusco, ist komplett zerstört worden und man hat sich danach auch nicht nehmen lassen, auf den Orten, wo früher die heiligen Tempel der Inka standen, dann halt die neuen Repräsentationsbauten der neuen Kultur zu errichten. Also da, wo jetzt die größte Kathedrale Cuscos steht, war früher, ich glaube, der Sonnentempel. Und der Residenzbau dann des neuen Statthalters ist auch auf einem alten Tempel errichtet worden. Schon da ist aber schon architektonisch durchaus was erwähnenswert, denn die Inka kannten, wie gesagt, keine sonderlich großen Hilfsmittel. Sie kannten tatsächlich auch so eine Form von Beton, der aber durchsichtig war, der eigentlich eher so zum Spachteln halt genutzt worden ist. Und wenn die Inka gebaut haben, sind sie immer so vorgegangen, dass sie riesige Steinblöcke genommen haben, die so lange bearbeitet und bekloppt haben, bis man sie einfach ineinander fügen konnte. Deswegen ist mir das Einzige, was in Cusco noch steht, was original Inka-Bauten sind, halt die Grundmauern dieser großen Paläste und Tempel. Die Grundmauern sind nämlich sehr standhaft gewesen. Sie haben sowohl sämtliche Erdbeben überstanden, die es dann immer wieder über die Jahrhunderte in der Region gab, und sie haben aber auch die Brandgeschosse der Spanier überstanden. Ansonsten, wie gesagt, ist von der alten Inka-Kultur in Cusco selber nicht mehr viel zu sehen. Es gibt noch kleinere Tempel, die liegen dann so ein bisschen außerhalb von der Stadt. Aber zu Inka-Bauten und wie sie die Landschaft prägen, kommen wir später noch, wenn ich von meinen weiteren Wanderungen erzähle. Wie gesagt, Cusco, ich habe da einfach auch viel Zeit im Hostel verbracht. Ich bin einfach viel dieses Stadtleben einfach nur eingesogen. Und wie bereits gesagt, man freut sich auch nach einer gewissen Zeit einfach mal wieder, einfach nur ein gewisses Alltagsleben zu führen, wenn man so lange reist. Und dann ging es aber auf, und zwar nach Machu Picchu. Machu Picchu ist sicherlich vielen ein Begriff. Es ist die größte Touristenattraktion Perus, ich glaube sogar eine der größten Touristenattraktionen Südamerikas. Und Machu Picchu ist circa um das Jahr 450 gebaut worden vom 9. Inka-Herrscher des Reiches. Der Machu Picchu selber ist eigentlich ein Berg und direkt daneben liegt der Huayna Picchu. Das sind also zwei Geschwisterberge und man hat die Stadt direkt auf den Bergrücken gebaut. Es ist wunderschön, weil die Inka konnten sehr gut und zwar hatten ein sehr gutes Gefühl dafür, ihre Bauten mit der Natur zusammen zu verbinden. Dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist hier eins, das ist eine, das liegt irgendwie auf einer Wellenlänge und hat nicht das Gefühl, dass die, also es fügt sich einfach sehr gut in dieses Gebilde ein. Machu Picchu heißt alter Berg, der Huayna Picchu heißt dementsprechend junger Berg, wie man sich schon denken kann. Und wie mir auch gesagt wurde, ist tatsächlich die Aussprache auch sehr wichtig, denn die meisten Leute sprechen es ja Picchu aus, was tatsächlich aber auf Quechua, auf der alten Inka-Sprache, Penis heißt. Also man würde in dem Fall dann vom alten Penis oder vom jungen Penis sprechen. Wenn man aber allerdings, das wird ja auch mit Doppel-C geschrieben, das Picchu ausspricht, mit so einem ganz leichten K-Sound noch vor dem Sch, dann heißt es Berg. Aber wie gesagt, wenn ihr mit Inka redet, passt auf, dass ihr, oder da könnt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall sehr, sehr viel Eindruck schinden, wenn ihr da die korrekte Aussprache dann noch benutzt. Die Inka, wie gesagt, sie kannten kein Rad, sie kannten keine Nutztiere, keine Pferde, sie haben alles per Hand und zu Fuß dahin getragen und dort ihre Bauten errichtet. Ich war ja da und muss wirklich sagen, dass ich mega beeindruckt war von dieser Architektur. Die Inka hatten sehr gut rausgekriegt, wie man mit den dortigen Witterungsverhältnissen klarkommt. Sie haben angefangen, ihre Bauten immer auf Terrassenbauten zu errichten. Ansonsten, weil es ja so bergig ist und dazu auch noch so wahnsinnig viel regnet, werden einfach die ganzen Berghänge immer weggerutscht. Und diese Terrassenbauten, das sieht man wirklich überall in den Bergen, die prägen auch noch bis heute das Bild, was man immer dann hat. Also man sieht zwar nicht mehr die alten Mauern, die dann diese Terrassen hatten, aber man sieht tatsächlich immer noch die Form, wie sich diese Terrassen um die Berge so rumschlängeln. Und auf dieser Terrasse, auf diesen oder vielen Terrassen, liegt dann irgendwann tatsächlich die Stadt. Es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach Machu Picchu zu kommen, man kann entweder sich ganz klassisch in die Bahn setzen und dann dahin fahren. Also klassisch ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber derjenige, der die Stadt entdeckt hat, ein Amerikaner namens Bingham, der hat direkt danach, nach der Entdeckung, auch veranlasst, dass man irgendwie dort schnell hinkommt und dass man vor allem es auch touristisch dann ausschlachten kann. Die Schmalspurbahn, die von Cusco dann direkt nach Machu Picchu, aber zumindest kurz vor Machu Picchu gebaut wurde, hat genau 15 Jahre gedauert, bis sie dann endlich fertig war. Und ist heute, glaube ich, so mit wahrscheinlich der einfachste und komfortabelste Weg, da irgendwie hinzukommen. Die Stadt liegt, also Machu Picchu liegt nämlich wirklich echt, also touristisch gesehen echt scheiße, denn man braucht einfach lange hin. Also selbst diese Fahrt mit dem Zug dauert dann auch ein paar Stunden, obwohl es eigentlich von Cusco aus nur 75 Kilometer Luftlinie sind. Ist eigentlich, ja, müsste schnell gehen, das aber dauert halt, wie gesagt, echt seine Zeit. Man hat aber auch noch die Möglichkeit, das würde ich jetzt natürlich empfehlen, einfach dahin zu wandern. Also ich bin den Salkantay-Pass gewandert. Der Salkantay-Trail ist ein Trail, der direkt am Salkantay vorbeiführt. Das ist einer der höchsten Berge Perus. Ansonsten gibt es noch sehr klassisch den Inca Trail. Das ist der alte Wanderweg, der dann auch von den Inka schon angelegt worden ist. Der alte Wanderweg also von Cusco direkt nach Machu Picchu rein. Dieser Weg ist allerdings wegen der Regenzeit gesperrt gewesen. Es hat ja immer wieder dann geregnet. Regenzeit sowieso wahnsinnig krass, denn es ist einfach völlig unvorhersehbar, wann es regnet. Auf Wetterbericht sollte man sich sowieso nicht verlassen. Es fängt einfach irgendwann an. Es gibt allerdings so ein paar Regenlieben, auf die man sich dann immer einlassen kann. Und zwar gibt es je nach Region, wo man ist, bestimmte Zeiten, wo es dann häufiger regnet und Zeiten, wo es eher weniger regnet. Meistens gibt es so ungefähr so eine Stichzeit, sagen wir mal so um 2 Uhr nachmittags, ab dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es jetzt irgendwann regnet, weil dann die Wolken genug Zeit hatten, vom Pazifik rüberzuziehen. Aber also, wenn man das so ein bisschen beherzigt, kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Aber jetzt bei der Wanderung auch, den ersten Tag hat es echt geschüttet und ich war echt klitschnass, war ich doch ganz schön, weil überrascht hatte ich nicht gedacht, dass mein Poncho dann so durchlässig ist. Beim Buchen der Wanderung ist mir übrigens auch wieder was aufgefallen, was mir häufig auf der Reise begegnet ist, und zwar, dass man so immer ein bisschen das Gefühl hat, na, so richtig fair geht hier die Verteilung aber gerade nicht zu. Man kann diese Wanderung halt vorab online buchen, man kann sie halt auch direkt aber dort dann vor Ort buchen, wenn man halt dann von Touristenbüro zu Touristenbüro zieht und dann auch immer mal den Preis noch ein bisschen runterhandelt und sagt, aber da drüben habe ich es für so und so viel gehört. Ich habe diese Wanderung, diese fünftägige Wanderung, also mit allem, was dazugehört, mit Essensverpflegung, die man dann dort während der Wanderung bekommt, hat mich dann genau $140 gekostet. Ich kenne Leute, die haben die Tour dann vor Ort für $200 gebucht. Ich kenne Leute, die haben sie sogar nochmal für $10 weniger gebucht, als ich jetzt bezahlt habe. Und dann habe ich aber auch noch die Leute kennengelernt, die das Ganze online vorab gemacht haben und die haben dann $350 bezahlt, also halt aber mehr als das Doppelte von dem, was ich bezahlt habe. Und ironischerweise waren das auch noch Leute, die in meiner Wandergruppe waren, die hatten also haargenau dieselbe Wanderung wie ich, haben genau dasselbe Essen bekommen, haben genau in denselben Zelten geschlafen, aber haben, wie gesagt, doppelt so viel bezahlt, wie ich das getan habe. Und das ist gerade im Hinblick darauf, dass für den Tourguide das völlig irrelevant ist, wie ich das und wo ich das buche, denn der kriegt einfach straight seinen Betrag pro Mitglied in der Wandergruppe. Das ist völlig egal, wie viel das jetzt genau gebracht hat. Ist das schon irgendwie ganz schön mies, denn wie gesagt, die haben sehr, sehr viel Geld bezahlt, ich habe sehr viel weniger Geld bezahlt und trotzdem irgendwie dasselbe Produkt bekommen. Und ja, das Geld kommt halt eben nicht so gleichmäßig dann bei einem an, wie man sich das wünscht oder wie man das denn gerne hätte. Ich hatte trotzdem eine unglaublich krasse, intensive Zeit. Also diese 5 Tage waren also körperlich natürlich sau anstrengend, aber die Natur ist der Wahnsinn. Also am ersten Tag läuft man noch zu einer Lagune hoch, die dort einfach mitten irgendwo in der Landschaft dann beginnt. Am zweiten Tag läuft man dann direkt auf den Salkantay-Pass hoch. Da ist man dann bei 4500 Meter Höhe. Das war auch auf jeden Fall auch zu spüren. Nach 2 Minuten musst du mal kurz anhalten und einfach mal kurz Luft holen, weil nichts mehr geht. Und man erreicht dann nach ein paar Stunden den Pass, der, wie gesagt, direkt am Gletscher langführt. Das war wirklich sau beeindruckend. Und dann läuft man halt aber direkt danach wieder runter. Und es dauert so circa 1 bis 2 Stunden, dann ist man auf einmal schon im Dschungel. Und schon dieser Wechsel von Bergpass, arschkalt, Schnee und dann bist du auf einmal im Dschungel wieder unten. Ist auch nur dadurch zu erklären, dass das vulkanisches Gebiet ist und dementsprechend dann dieses Tal, in dem man dann da reinwandert, einfach von unten angewärmt wird und deswegen so ein subtropisches Klima auch dort vorherrscht. Und es wundert einen nicht, dass die Inka halt dieses Tal für heilig gehalten haben und dachten, das hier ist doch auf jeden Fall ein Ort, wo die Götter ihren Fußabdruck irgendwie hinterlassen haben. Es gibt dort auch zum Beispiel Quellen, heiße Quellen, die direkt aus dem Boden kommen, wo wir dann noch am Tag 3 eingekehrt sind, was so nach dem Wandern echt eine gute Idee ist, wie mir aufgefallen ist. Und auch die Inka kannten tatsächlich auch schon diesen Ort und haben ihn auch für ihre Zeremonien genutzt. Also die Inka sind ziemlich weit gelaufen. Ich wusste überhaupt nicht, wie groß dieses Reich ist, aber die waren, also schon Quito und Region Südkolumbien waren so die größten Ausbreitungen und bis in den Norden Argentiniens waren die Inka da. Also die haben ein ziemlich großes Reich beherrscht, vielleicht allerdings auch ein bisschen zu groß, denn direkt bevor sie in Kontakt mit Spanien gekommen sind, gab es eine Ausdehnung, die, glaube ich, sagt auch die Geschichtsschreibung, dem Reich nicht ganz so gut getan hat, weil man sich ein bisschen zu viel vorgenommen hatte. Oder sagen wir mal, das Reich dann so groß war, dass es eigentlich nicht mehr verwaltet werden konnte. Bei Machu Picchu war ich gerade, ne? Genau. Bei Machu Picchu sollte man eine Sache noch wissen, der Touristenstrom ist wahnsinnig groß. Also ich hatte echt noch Glück, dass ich in der ersten Gruppe dann dort war, die sich die Ruinenstadt angeguckt hat. Das geht immer um 6, ab 6 Uhr morgens geht's dann los. Ich bin um 4 Uhr nachts sind wir da losgewandert und waren noch vor Einbruch, also noch vor Sonnenaufgang waren wir dann an der Stadt und hatten dazu auch noch perfekte Sicht. Also es war keine einzige Wolke am Himmel und überhaupt nicht neblig. Wir hatten also bestes Glück mit dem Wetter, was man nur haben konnte. Aber man merkt auch halt sehr schnell, man ist hier nicht der einzige Tourist, der sich Machu Picchu anguckt. Da sind halt eben noch so ein paar hundert andere, wenn nicht sogar vielleicht ein paar tausend. Also in der Hauptsaison, ich war ja nun im Winter da, auch wenn es für die Peruaner dort halt ein Sommer ist, weil die Regenzeit ist immer so ein bisschen wärmer als die Trockenzeit. Aber wenn halt dann besonders in den USA dann Sommerferien sind, dann kommen natürlich dann die ganzen Touristen oder die großen Touristenmassen nach unten und dann spricht man von der Hauptsaison. Und wie gesagt, in dieser Hauptsaison sind dann bis zu 6000 Leute pro Tag dort oben. Die UNESCO hat denen schon seit Jahren Stress gemacht, dass das so nicht geht und man ja auch damit das Risiko für Erdrutschen erhöht und es sind auch schon Touristen gestorben tatsächlich auch bei der Wanderung, Leute, die einfach irgendwo abgeklappt sind und dann halt irgendwie runtergefallen sind, das ist nicht so schön. Und jetzt gibt es auch eine Einigung mit der UNESCO, dass man jetzt zumindest halt im Durchschnitt immer nur so bei 2 bis 2500 Menschen sein möchte. Das heißt halt aber trotzdem noch, dass halt dann zur Hauptsaison eben dann auch sehr, sehr viele Menschen dann da hochgelassen werden. Und die UNESCO versucht halt eben auch schon seit einigen Jahren, ich glaube aber mit zunehmendem Erfolg, den Plan zu verhindern, eine Seilbahn zu bauen. Das würde nämlich den Touristenstrom natürlich nochmal weiter ankurbeln. Denn ansonsten gibt es halt nur die Möglichkeit, dann mit einem Bus hochzufahren. Also der Ort, wo alle einkehren, wenn sie Machu Picchu besuchen, ist Aguascalientes. Das ist ein potthässlicher Touristenort direkt am Fuß des Berges. Der Ort hat halt nur einen Grund zu existieren, nämlich dass er soll halt Menschen irgendwie eine Schlafmöglichkeit bieten, wenn sie nach Machu Picchu hoch wollen. Und von dort kann man halt einen Bus nehmen und hochfahren. Man, wie gesagt, plant jetzt halt noch eine Seilbahn hinzubauen. Das wäre vielleicht ökologisch schon nicht schlecht, aber man müsste halt dann komplett auf den Busverkehr verzichten. Das wollen die Leute natürlich halt auch nicht. Und auch noch ist echt sehr fies, Machu Picchu ist teilprivatisiert. Denn zum Beispiel Teile dieser Schmalspurbahn, von der ich ja vorhin erzählt habe, gehören immer noch dem Entdecker, diesem gewissen Herrn Professor Bingham. Da empfehle ich übrigens sehr mal Lektüre des Wikipedia-Artikels. Er wird dort auch persönlich beschrieben und er soll ein sehr unangenehmer Mensch gewesen sein. Das haben ja auch viele Peruaner bestätigt, natürlich aus ihrer Sicht, denn man steht immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Mann und mit der Yale University, wo er gelehrt hat, denn die haben bis heute noch viele Kulturschätze einfach einbehalten und geben sie nicht raus. Und da gibt es schon seit Jahren einen ziemlich heftigen Streit auch zwischen Peru und der Yale-Universität. Wo war ich auch richtig bei der Schmalspurbahn? Denn wie gesagt, dieser Bingham, dem gehören immer noch Anteile an dieser Bahn und seine Nachkommen verdienen immer noch mit jedem verkauften Ticket bares Geld. Dann auch noch hat Hilton es irgendwie geschafft, direkt neben also wirklich direkt neben den Eingang von Machu Picchu ein Hotel hinzusetzen, obwohl ich eigentlich doch gedacht hätte, dass es vielleicht auch sowas wie einen gewissen, eine gewisse Eingrenzung dazu gibt, dass man halt eben dann nicht, also dass eine gewisse Form von Denkmalschutz eigentlich auch dort irgendwie existieren müsste. Aber naja, das große Geld, das ist dann manchmal eben doch dann der entscheidende Faktor. Und gerade halt eben in solchen armen Ländern. Ich habe dann, weil ich von dieser Landschaft und vor allem von diesem Berg so beeindruckt war, habe ich mir tatsächlich auch noch ein Tattoo stechen lassen, und zwar auf den Oberarm ist bei mir jetzt der Saikantai, ja, hoffentlich bis ans Ende meines Lebens drin. Hat 5 Stunden gedauert und war ziemlich schmerzhaft, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall, aber so richtig. Ja, dann die Rückfahrt, da merkt man halt dann auch erstmal, wo man da gelandet ist, oder wie uneben und wie undankbar dieses Gelände einfach ist, gerade wenn man es touristisch nutzen möchte, denn Luftlinie sind es halt so 75 Kilometer, hatte ich schon gesagt, und dann fährst du halt dann doch mit diesem Bus einfach mal so 8 Stunden. Na, 7 Stunden haben wir gebraucht, aber da kriegt man ungefähr ein Gefühl, in was für Höhenmeter man sich da auch befindet und wie häufig man dann hoch und runter fährt. Ja, das waren meine Eindrücke von Machu Picchu. Ich würde jedem empfehlen, sich Peru anzugucken, aber viele sind sich ja dann immer nicht sicher, naja, aber soll man denn wirklich diese ganzen krassen Hotspots-Touristen-Dinger dann machen? Also Machu Picchu kann ich echt nur empfehlen. Ich fand es wahnsinnig schön, diese alte Festungsstadt, wo man bis heute ja nicht so hundertprozentig weiß, warum sie zurückgelassen wurde und einfach die Leute einfach halt abgehauen sind. Sie ist so gut erhalten, dass man, wenn man drin steht, sofort ein Gefühl hat, wie diese Stadt sich angefühlt haben muss und wie dort Menschen ein- und ausgegangen sind und gelebt haben und gearbeitet haben. Es gibt wohl noch anderswo in der Ecke, aber auch bei Cusco, auch eine ähnliche Ruine, die ein bisschen kleiner ist, obwohl die Anlage ist nicht ganz so gut erhalten, deswegen ist sie auch nicht ganz so berühmt, und sie liegt halt eben noch schlechter, also noch weniger, dass man dort irgendwie das zu einem Touristenspot irgendwie erklären kann. Und wer hätte ich die Zeit gewesen und vielleicht auch ein bisschen den Mut und auch ein bisschen besseres Wetter, hätte ich auf jeden Fall auch diesen alternativen Track gemacht. Also man kann auch zu dieser anderen Ruine hinwandern. Der Track ist allerdings wohl noch härter als der Saikantai. Und dazu halt auch noch mal ein bisschen. Also es gibt auch weniger Touren dahin, man ist dann noch eher angehalten, die vielleicht alleine zu machen. Das ist dann aber, sollte man sich schon sicher sein, dass man das möchte. Aber dort hat man den Vorteil, dass man halt weitestgehend alleine dann unterwegs ist, denn das ist nicht sonderlich touristisch und soll aber sehr gut sein. Naja, das kann ich auf jeden Fall immer noch mal ins Herz legen. Also gerade wenn man gerne wandert, ist Peru auf jeden Fall ein Traumland. Also das ist absoluter Wahnsinn. Das waren meine Erfahrungen und Eindrücke zu Machu Picchu. Ich habe dann, ich habe mich erstmal 3 Tage regeneriert bei mir im Hostel. Ich habe dann aber noch angefangen, mir noch mal eine Route rauszusuchen, die ich wandern wollte. Denn jetzt nach den ganzen Gewandere mit sehr vielen Leuten war mir doch sehr danach, mal alleine wandern zu gehen. Einfach nur meine Erfahrung halber, weil ich wissen wollte, wie das ist. Ich habe dann recherchiert, ich habe im Man's Journal, was ich noch nie als Magazin so wahrgenommen hatte, dann eine Wanderroute vorgeschlagen bekommen, die so 2 bis 2,5 Tage gehen soll. Sie war allerdings, wie ich dann festgestellt habe, nicht sonderlich korrekt in vielen Fragen. Ich bin mit dem Wissen gestartet, dass ich jetzt die erste Route ist noch ganz entspannt, da laufe ich irgendwie so circa ein bis zwei Stunden hin und bin dann in so einem Ort, und da gibt's auf jeden Fall da was zum Einkehren. Ich habe dann beim Wandern schon gemerkt, dass die Strecke auf jeden Fall sehr viel länger dauert, als es mir angezeigt wurde, und auf jeden Fall auch ein bisschen anstrengender war, als ich es erstmal gedacht habe. Ich hatte auch das dazu noch ganz frisch und war vielleicht auch deswegen so ein bisschen angeschlagen. Ich bin dann aber relativ schnell in eine Wandergruppe reingelaufen, die vorwiegend aus Australiern und englischsprachigen Leuten bestand, die dann auch direkt meinten, na, hast du dein Zelt mit? Ich so, nö, hab ich jetzt nicht. Vielleicht ist bei uns ja irgendwie jetzt gleich noch Platz, aber Und der Tourguide meinte auch schon so, also wo bist du jetzt hin? Nach Rayon? Okay, na gut, frag mal nach, vielleicht hat ja einer von denen Zelt für dich. Und er meinte aber auch direkt, hier gibt's auf jeden Fall kein Hostel. Und dieser Ort, wo ich dann war, Rayon, war wirklich nur ein Bauernkaff, also mit 6 Hütten. Und Es war aber auf jeden Fall, glaube ich, die intensivste Peru-Erfahrung, die ich gemacht habe, wahrscheinlich auch die man überhaupt nur haben kann. Denn ich habe dann erstmal ganz freundlich bei einer Familie mich vorgestellt und gefragt, hey, habt ihr nicht vielleicht ein Zelt, in dem ich schlafen könnte für die Nacht? Und da wurde ich erstmal sehr, sehr skeptisch schon beäugt. Und dann hieß es erstmal, nee, wir haben kein Zelt. Und dann hieß es irgendwann, ja, okay, gut, wir haben doch ein Zelt, aber das können wir dir ja nicht geben. Unser Papa ist halt noch, der Mann ist noch nicht da und der ist erst in 2 Stunden zurück. Und wenn er da ist, dann muss er das entscheiden. Wie durch Zufall kam der Papa dann aber schon nach 2 Minuten an und nicht nach 2 Stunden, wie erstmal gedacht. Und hat natürlich gesagt, kein Problem und hier, wir bauen sie das Zelt auch auf und alles in Ordnung. Die Mutti war aber immer noch sehr, sehr skeptisch, also fand mich bis zur letzten Minute nicht wirklich cool. Und als ich dann vorgeschlagen habe, na, ich würde natürlich auch was dafür bezahlen, hat sich das schon so ein bisschen entspannt, aber so richtig freundschaftlich zuvorkommend wurde es nie. Und vor allem hatte ich das große Problem, dass ich die Mutti nicht verstanden habe. Also wirklich kein Wort. Und ich dachte so, komm, so ein bisschen Spanisch kann ich jetzt doch eigentlich, aber da war echt nichts zu holen. Also ich hab sie einfach nicht verstanden. Ich habe witzigerweise die Kinder sehr gut verstanden. Und die Mutti ist dann immer dazu übergegangen, sich immer so direkt vor mich hinzustellen und mich anzubrüllen, in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht ein bisschen besser verstehen würde. War aber leider auch nicht der Fall. Ich habe sie weiter bis zum Schluss nicht verstanden, was sie wirklich von mir möchte. Hab dann schon so ein bisschen Gastfreundschaft erfahren, dass ich dann ganz nah am Herd sitzen durfte in der Hütte. Also es war wirklich eine ganz einfache Bauernhütte mit Strohdach und Feuerstelle und Töpfe, die dann irgendwie drumstehen. Und unterm Bett war ein großes Gehege mit Meerschweinchen, die dann immer ab und zu mal rumgequiekt haben. Einmal ist auch eins abgehauen und dann hat die Mutti das halt gepackt und hat dann wieder in den Käfig geschubst. Und also halt wirklich sehr einfaches Leben. Wurde aber dann auch für mich noch gekocht. Dann ist also mit eins der schönsten Sachen war, glaube ich, zu beobachten, wie die Mutti dann irgendwann so ein Smartphone aus der Tasche gezogen hat und so ein, muss man jetzt schon fast sagen, so ein älteres Samsung-Modell. Und so ganz offensichtlich mit der Technik nicht vertraut war, aber sie halt, also das Ding vor allem angeguckt hat mit so einer Mischung aus Abscheu und purem Hass. Also sie hat das Ding wirklich überhaupt nicht leiden können. Aber ich war davon so perplex, in so einer Bauernhütte, irgendwo abgeschieden in den Bergen Perus, so ein Smartphone bei so einer Bäuerin dann vorzufinden. Und ja, ich bin auch immer dann relativ unfreundlich aus der Gemeinschaftsküche geschmissen worden, habe mich in mein Zelt gelegt und habe eine sehr kalte Nacht dort verbracht, hat aber irgendwie funktioniert. Und bin am nächsten Morgen aufgebrochen, wurde auch noch nett verabschiedet, aber wie gesagt, so richtig zu Hause, also wohlgefühlt im Sinne von, dass jetzt hier irgendwie eine Willkommenskultur, geschweige denn so eine Gastgeberkultur irgendwie da war echt nix. Also das war schon ziemlich, ich war auf jeden Fall kein willkommener Gast, so viel glaube ich muss man sagen. Und ich habe dann diese Wandergruppe wieder getroffen, bin mit denen die Route lang gewandert, das war auch dieselbe Route, die ich dann auch mir rausgesucht hatte. Und der Tourguide hat mich aufgeklärt, warum ich die Frau nicht verstanden habe. Und zwar, weil die noch Quechua geredet hat. Die hat nämlich wirklich noch in der alten Indianersprache gesprochen, also der alten Sprache der Inka, die dort in den ländlichen Regionen halt noch sehr verbreitet ist. Also die Kinder können dann schon alle Spanisch, weil die waren dann in der Schule, aber die Älteren dann nicht unbedingt so. Oder haben vielleicht auch Spanisch, aber nie so wirklich viel gesprochen, waren halt immer nur in ihrer Community unterwegs. Also fand ich schon krass so, dass du da einfach so in Teilen dieses Landes unterwegs bist. Und dich mit der Landessprache dann nicht mehr verständigen kannst. Also die Mutti wird schon wahrscheinlich schon so einen Mix gesprochen haben aus Spanisch und Quechua, aber das hat mir ja nicht sonderlich viel gebracht. Das war auf jeden Fall krass. Und dann diese Wanderung war auch nochmal sehr schön, weil es halt eben dann eine sehr kleine Gruppe war und wir waren ja alleine dann unterwegs dort und ich bin da die ganze Zeit mit den Leuten mitgelaufen. Das war dann doch ein bisschen netter und die haben mich auch noch dann an ihrem Essen teilhaben lassen. Also danke auch nochmal in diese Richtung. Ihr könnt, glaube ich, alle kein Deutsch und ihr wisst auch nichts von meinem Podcast, aber trotzdem. Und was vor allem so toll ist beim Wandern, dass man immer wieder über irgendwelche Inka-Ruinen stolpert, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Also, oder wo ich nicht damit gerechnet hatte, dass jetzt hier noch welche sind. Also ich hatte zwar eine ganz gute so eine Offline-Karte, aber auf einmal stolperst du über irgendein altes Tor oder über irgendeinen alten Wachposten, der halt noch intakt ist. Und ja, ich habe ja schon von dieser sehr markanten Inka-Bauweise erzählt, die schon so ausgerichtet ist, dass das auch sein heftiges Erdbeben überlebt. Und deswegen stehen halt selbst auch noch irgendwelche kleineren, also irgendwie so ein Sonnentor, was die in die Landschaft gebaut haben, steht halt eben dann noch in weiten Teilen. Und das hat totalen, es hat irgendwie unglaublichen Charme, wenn man einfach durch die Landschaft spaziert und auf einmal stehst du vor irgendeinem alten, vor einer alten Inka-Ruine und kannst selber gar nicht glauben, dass das jetzt, also dass das da ist, weil ja, einfach halt so in der Landschaft rumsteht, nicht geschützt, es steht kein Schild dazu. Es hat noch so richtig, man kann so ein bisschen das Gefühl haben, dass man auch so ein kleiner Entdecker ist, auch wenn es natürlich nur so halb stimmt. Ich bin dann, hab die Gruppe dann verlassen irgendwann gegen Nachmittag. Diese Tour war auch sehr, sehr viel länger, als ich's dachte. Also ich habe auch für den zweiten Tag dann, glaube ich, ich hatte so gedacht, ich brauche vielleicht so 4 bis 5 Stunden. Es waren dann letztendlich 8, die ich gewandert bin. Und bin dann an einem kleinen Ort wieder rausgekommen. Ich bin dann noch sehr durch Zufall in so eine Karnevalsfeier reingelatscht. Peruanischer Familienkarneval sieht so aus, dass man Küchen- und Haushaltsgeräte an einem Baum hängt. Also neue Küchen- und Haushaltsgeräte. Und dann macht jemand fetten Sizer an und dann nehmen alle eine Axt und tanzen um diesen Baum rum. Und jeder darf mal die Axt nehmen und halt so 2 bis 3 Mal, ich glaube 3 Mal war es halt irgendwie in den Stamm hacken. Und naja, man kann sich denken, was dann das große Finale ist. Irgendwann kippt der Baum um und dann ist halt großes Hallo. Und dann müssen halt alle ganz schnell sein, dass sie halt die Küchengeräte irgendwie einsammeln. Also es ist dann halt sowas wie ein Pfannenwender, wie ein Bratenwender oder ein Kochlöffel hängt dann an sowas dran. Und dann muss man halt schnell sein und muss sich halt irgendwas mitnehmen. Ich habe da den Leuten dann den Vortritt gelassen, aber habe mir natürlich nicht nehmen lassen, noch 2, 3 Mal irgendwie in den Baum reinzuhacken. Und bin auch dann sofort mit Bier ausgestattet worden. Also so, wenn es um Alkohol und Feiern geht, so da sind Peruaner auch dann echt total locker und freuen sich auch dann, wenn irgendwie Leute da sind, aber ja, wie gesagt, so richtig, also gerade im Vergleich zu Kolumbien merkt man echt, dass der Peruaner im Schnitt sehr viel zurückhaltender ist. Mich aber auch immer frage, ob es nicht vielleicht einfach eine Sache ist mit, oder generell so ein Symptom ist von Bergvölkern, weil natürlich man dann, also gerade Fremden gegenüber noch mal ein bisschen skeptischer gegenübersteht, weil man weiß halt, okay, wenn er jetzt hier irgendwas macht, dann kriegt das unter Umständen einfach keiner mit. Außerdem ist natürlich dann auch in Bergen der Winter auch noch ein bisschen härter oder generell einfach ist die Vegetation härter. Also will der mir jetzt hier irgendwie meine Vorräte vielleicht wegfressen, könnte auch dann so ein Gedanke sein, den man erstmal schnell hat. Also ja, wie gesagt, das waren ich werde ja auch dann nach einer zweiten Ausgabe von Kolumbien erzählen, da werdet ihr dann noch mal mehr merken, warum ich die Unterschiede doch so erstaunlich finde. Wo war ich jetzt? Bin ich in Cusco, genau. Das waren dann auch so mit die letzten Tage in Cusco. Ich bin nach Cusco zurückgefahren. Ich war dann insgesamt 2,5 Wochen dort, also auch schon ganz schön lange. Wenn man überlegt, dass ich ja insgesamt nur 9 Wochen reisen war, kann man auch etwa sich vorstellen, wie schön diese Stadt gewesen sein muss, dass ich einfach so entschieden habe, dort so lange zu sein. Und dann bin ich wieder zurück und bin dann nach Lima wieder zurückgefahren. Hab von dort einen Flieger genommen, dann Richtung Iquitos. Also einmal so kompletter Wechsel. Ne? Wir erinnern uns nochmal kurz zurück. Wir hatten 14% der Fläche Perus ist Wüste, mit zwei Küstengebiet. Dann haben wir 26% Andenregion und Hochland und Berge. Und dann kommt ja nochmal 60% Dschungel. Und ich bin sozusagen einmal komplett über diese 60% rübergeflogen und bin in Iquitos gelandet. Iquitos ist eine Stadt, die liegt komplett im Dschungel, ist im Dschungel gegründet und gebaut worden und eigentlich fragt man sich, wie man auf diese Idee gekommen ist, denn es gibt in Iquitos nur die Möglichkeit hinzufliegen oder halt mit einem Boot über den Amazonas zu tuckern. Ansonsten gibt es keinerlei Straßen und keinerlei andere Zufahrtsmöglichkeiten. Iquitos liegt also so ein bisschen abgeschieden und es ist umso erstaunlicher, dass diese Stadt 400.000 Einwohner dann noch irgendwie also einen Zulauf bekommen hat von 400.000 Einwohner, weil ich mich immer ein bisschen frage, wer möchte denn echt in so einer Stadt wohnen, also die so komplett abgeschieden ist, wo halt klar ist, du musst dich jetzt irgendwie in ein Flugzeug setzen, um hier wegzukommen, oder du kannst halt irgendwie natürlich auch ein paar Wochen über den Amazonas tuckern. In Iquitos habe ich meine Freundin getroffen, die mir nachgeflogen ist und der ich dann auch nochmal zumindest mal kurz dann in Peru war. In Iquitos haben wir dann ein sogenanntes Slowboat genommen. Das sind uralte, sehr hässliche und auch ziemlich langsame Kähne, so richtig fette Pötte. Da ist die Hauptladefläche ist halt für alles, was halt irgendwie transportiert und verschifft werden muss, für Getränke, für lebende Hühner, Eier, Tiere, sonstiger Art, was auch immer. Und die anderen beiden Etagen sind für Menschen gedacht. Das heißt, man nimmt sich seine Hängematte, wenn man eine hat. Es ist auf jeden Fall sehr empfohlen, sich für Südamerika eine Hängematte zuzulegen. Und spannt die einfach dort dann auf. Also hängt sich dort dann einfach irgendwie hin und ist dann auch so, ich würde sagen, wenn man Glück hat, hat man so 20 Zentimeter Abstand zum nächsten Menschen. Also man spürt dann auch so nachts so die Wärme der anderen auf immer so um sich rum. Und dort verbringt man dann irgendwie Zeit auf diesem Boot. Also die Fahrt von Iquitos nach Leticia, das ist dann schon meine erste Station in Kolumbien gewesen, hat dann so 2 Tage gedauert. Und ja, also Amazonasgebiet generell hat mich immer deswegen interessiert, weil ich als Kind ein Buch gelesen habe, zwar genau genommen eine Buchreihe, die Stadt der wilden Götter hieß das erste Buch von Isabel Allende, eine argentinische Autorin. Es spielt so, also ist schon auf jeden Fall ein Jugendbuch, es spielt so, also spielt mit mystischen Sagen, verbindet halt aber auch dann, ich sag mal, Themen wie Umweltschutz und Artenschutz miteinander. Es geht um 2 Jugendliche, die in im Amazonasgebiet, im Dschungel, im brasilianischen Dschungel allerdings, ganz spannende Abenteuer erleben und von einem Indianerstamm dann irgendwie in Kontakt kommen und dann auch irgendwelche alten Göttermythen aufdecken. Also tolles Buch, habe ich so mit 11, 12 verschlungen, wirklich mehrmals gelesen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher bis heute. Und deswegen war es mir so ein Kindheitsbedürfnis, irgendwann mal dieses Amazonasgebiet kennenzulernen und einfach mal dort gewesen zu sein. Wie gesagt, diese Überfahrt war einfach schon ein Erlebnis für sich, weil man halt mit irgendwelchen random Menschen auf einmal in sehr engen Kontakt steht. Also einfach nur, dass man halt dann so nah miteinander irgendwie beisammen da schläft, war schon auf jeden Fall eine Erfahrung. Es gab auf dem Boot dann auch Essen, also es wurde immer wieder noch Essen ausgeteilt. Das war auch im Preis inbegriffen, war wirklich sehr billig. Und das war auch dann aber nicht wirklich viel. Es war dann irgendwie in irgendeine Brühe, wo man dann irgendwie noch so ein zerkochtes, ekliges Stück Fleisch dann noch daneben gelegt hat, was ich so mal sofort dann weggeschmissen habe. Und da war aber, also wurde mir nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie weit doch der Durchschnittseuropäer dann vom einfach in ökologischen Fragen von einem Südamerikaner weit weg ist. Denn was ich dann immer beobachtet habe, dass halt die Leute dort haben halt von ihrem Plastikteller mit der Plastikgabel das alles in sich reingespachtelt und dann haben sie den Teller genommen und einfach hinter sich ins Wasser geschmissen. Einfach so. Und das machen dann auch fast alle. Und ich habe mich total vorbildlich gefühlt, weil ich habe meinen Müll immer in so eine von diesen großen Mülltonnen dann dort getan, so eine große Stahltonne, die rumstand, wo alle ihren Müll reinmachen sollten. Und dachte eigentlich, ich wäre jetzt auf der sicheren Seite, bis ich gesehen habe, wie der Müll dort leer gemacht wird, nämlich indem man die Tonne nimmt und halt dann einmal komplett in Amazonas entleert und dann ist auch wieder gut. Und das tut so weh, einfach das zu sehen. Und dann siehst du wirklich so, also guckst du halt so in entgegengesetzte Richtung, wo das Schiff hergekommen ist, und siehst halt richtig so eine Müllschneise, die du dahinter lässt. Und denkst du, das muss doch echt nicht sein. Dazu halt eben auch dieses Plastik war auch, was ja auch dann sofort zerfleddert und dann halt zu diesem Mikroplastik wird, wo wir ja wissen, was das für ökologische Schäden anrichtet. Also es ist so ein. Es ist irgendwie so schwierig, weil man, wie tue ich mich dann auch schwer, ich kann ja nicht auf die Leute dann irgendwie sauer sein oder irgendwie die blöd finden, aber es ist halt einfach eine Frage von Bildung. Also ich sehe da ganz große Aufgaben für unsere Weltbevölkerung noch anstehend, dass auch wenn wir vielleicht ein paar ökologische Fragen hier in Europa besser behandeln oder jetzt vielleicht im Zuge von Fridays for Future ein bisschen besser behandeln, wir ja immer noch wissen müssen, dass wir da noch viele, viele Kontinente haben, denen wir erstmal erklären müssen, was Ökologie ist und warum wir sie brauchen und warum wir bestimmte Dinge schützen müssen. Denn ich glaube nicht, dass ich für jeden, also jemand, der keine Bildung hat, versteht vermutlich einfach nicht, warum das Plastik in der Zielwasser schädlich ist. Also vielleicht denkt man wirklich, das verrottet oder das fressen die Fische oder das sammelt sich halt unten, aber das macht jetzt auch nicht viel. Also da ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich will hier nicht falsch verstanden werden. Ich will nicht behaupten, dass Peruaner oder Kolumbianer oder Südamerikaner generell blöd sind und irgendwie zu doof für Ökologie sind. Ich glaube halt einfach, dass die Gewichtung von so einer Frage dort in einem Land ganz anders gehandhabt wird. Wie gesagt, wenn halt eben noch Teile der Bevölkerung so arm sind, dass sie unterhalb der absoluten Armutsgrenze leben und eigentlich verhungern, dann ist klar, dass sich da halt einfach manche Sachen noch nicht so einstellen oder man bestimmte man bestimmte Themen halt dann noch nicht so präsent da am Start hat. Also wie gesagt, das war meine Amazonasfahrt. War auf jeden Fall, wie gesagt, ein Erlebnis für sich. Wir sind dann in Leticia angekommen. Das ist jetzt so gesehen auch schon so ein kleiner, ich würde jetzt einfach mal als Teaser für die nächste Folge dann einfach schon mal nehmen. Denn Leticia ist, wenn man auf der Karte guckt, sieht man schon, es liegt in Kolumbien, auch wenn halt nur so mit Ach und Krach. Man kann nämlich richtig sehen, wie Kolumbien noch so irgendwie so versucht, so den kleinen Finger auszustrecken, um noch irgendwie so einen Direktzugang zum Amazonas zu haben. Aber auch oft das Ergebnis von langen und harten Verhandlungen, dass man Kolumbien dann halt noch diesen kleinen Zipfel mit Amazonashafen dann zugestanden hat. Ich kann schon mal so viel verraten, ich würde das jetzt hier beenden an der Stelle, dass nämlich Leticia tatsächlich sehr, also man sofort den Unterschied gemerkt hat von Peru zu Kolumbien. Also ich wusste sofort, ich bin auf jeden Fall hier in einem anderen Land, weil das ist so viel anders, die Menschen sind so anders drauf. Das fand ich total krass. Und dann, verrate ich schon mal als kleinen Teaser, habe ich eine Dschungeltour gemacht, und zwar so eine richtige Dschungel-Survival-Tour, wo ich mit einem jungen Indianer dann in den Dschungel gestapft bin und dort irgendwie versucht habe, mit ihm zu überleben. Aber ich muss auch sagen, dass er mir da sehr viel geholfen hat. Allein hätte ich das nicht geschafft. Aber ich muss auch noch dazu sagen, dass ich krank geworden bin, da während der Zeit, die ich diese Survival-Tour gemacht habe, und kann nur jedem sagen, krank in den Dschungel ist echt keine gute Idee. So viel zum Anteaser in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon bei fast 2 Stunden und ich würde, glaube ich, jetzt an der Stelle den Podcast zumindest ein bisschen beenden. Ich habe jetzt sehr viel erzählt von meiner Reise. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch vielleicht noch Hinweise habt, weil ihr Sachen besser wisst als ich oder weil ihr auch schon mal dort gereist habt und Sachen anders seht, bitte zögert nicht, mich euch da irgendwie mitzuteilen. Ich freue mich da sehr über eine angeregte Debatte. Schreibt mir, wie gesagt, gerne auf Twitter. Ihr findet mich unter paul.gaebler bei Twitter. Ihr findet mich, wie gesagt, auch jetzt auf Instagram, sowohl mit dem Podcast als auch privat. Und ich glaube, ich habe auch ja davor schon alle wichtigen Sachen erzählt, die so zu erzählen sind. Würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle jetzt hier den Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt, und freue mich natürlich sehr, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Zu der Taktung meiner Podcasts, da sage ich vielleicht noch schnell was, denn es wird vermutlich jetzt so laufen, dass ich den Respublika-Podcast auch ein bisschen runterfahre, dass ich nicht mehr alle 2 Wochen eine Folge mache, sondern entweder halt einfach immer eine Folge dann mache, wenn sie fertig ist. Das scheint mir tatsächlich fast als die beste Option, denn den Zweifach-Nerds-Podcast mit Johannes werde ich einmal monatlich starten, so. Und da war ich dann sonst bei 3 Podcast-Folgen pro Monat wäre, die ich vorbereiten und schneiden muss, wird es auf jeden Fall nicht mehr so regelmäßig 2-wöchig sein, aber schon noch so weit, dass es wird nicht einschlafen, das Projekt, das kann ich versichern. Aber regelmäßig, alle 2 Wochen wird es wahrscheinlich nicht mehr, aber so in dem Dreh, immer wenn eine Folge fertig ist, publiziere ich sie. Da wird auch immer der Montag dann der Stichtag sein. Davon könnt ihr ausgehen. Gut, das wäre es soweit. Ansonsten, wie gesagt, kommentiert die Folge, teilt sie und lasst es mich wissen, wenn ihr auch was zu Südamerika zu sagen habt. Da freue ich mich sehr. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und einen schönen Frühling. Ich komme ja so aus 2 Wochen Sommer gerade so gefühlt und hatte doch letzte Woche tatsächlich nochmal ganz kurz Schnee gesehen und fand das nicht so geil, aber jetzt ist das Wetter wieder wunderbar und ich bin sehr glücklich. Und wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.